Okay, sollen wir einfach mal so locker flockig, wie wir sind, und improvisierend, ohne zu wissen, wo das Ganze eigentlich hinführt.
Ja, genau. So wie immer
eigentlich. Anfangen, so wie immer eigentlich, ne, genau. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heeb.
Mein Name ist Gary Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Ja, aber vielleicht finden wir heute eine in der 54. Folge unseres Podcasts.
Ja, und wenn schon nicht auf die großen Fragen, dann vielleicht auf diese Frage hier, nämlich wo kommen eigentlich Geschichten her? Oder Ideen, kann man auch sagen.
Genau.
Wo kommen eigentlich Ideen her? Woher habt ihr eigentlich immer eure Ideen?
Ja, ja.
Das ist ja eine Frage, die man uns als Drehbuchautoren relativ häufig stellt.
Absolut.
Und wir versuchen jetzt heute mal einfach diesen Podcast aufzuzeichnen, damit wir bei der nächsten Gelegenheit, wenn uns jemand diese Frage stellt, einfach sagen können.
Auf dem Podcast.
Einfach bei YouTube mal checken oder bei iTunes den tollen Podcast. Ja. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Sommer. Es war, glaube ich, sehr heiß in Deutschland.
Es war super heiß. Ja, ja, genau. Du warst ja im heißen
Amerika, da war es auch heiß.
Genau, da war es auch heiß. Ja, hier war wirklich die Hölle. Also das, das war ganz, ganz schlimm.
Da wird der Daniel Pinchbeck, unser Gast vor vielen Folgen, sich jetzt sehr bestätigt fühlen, von wegen Global Warming und Ende der Welt.
Ja, ja, absolut.
Definitiv ein nicht angenehmes...
Was macht Daniel Pinchbeck eigentlich?
Daniel Pinchbeck, der macht auch einen Podcast, zu dem könnten wir eigentlich mal verlinken. Der hat sehr interessante Gäste. Ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich zwar nicht viel gehört, weil die Podcast-Flut, die ist ja schon ein Tsunami geworden.
Ja, ja, genau.
Aber können wir mal verlinken. Ich mache mal eine Note. Lohnt sich definitiv. Weil gute Gäste, interessante Gespräche und genau. Nee, aber das muss man ja schon sagen, das ist ja schon ein Wake-up-Call, glaube ich mal, auch hier für uns im Westen gewesen, wo...
was denn? Der Sommer?
Der Sommer. Ja, im Sinne von Global Warming, weil ich denke mir mal, das weiß zwar jeder, dass das existiert, aber es war ja, es ist ja nicht immer so evident, so, so in die Fresse rein. Sozusagen.
Naja, aber ich denke, wir sind aber trotzdem immer noch weitgehend dabei zu sagen, ja, es hat es ja früher auch mal gegeben. Ich meine, ich kann mich als Kind, du sicherlich auch, also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Sommer waren immer endlos und es waren immer warm und es war immer schön und es war immer toll.
Was hast du denn für Drogen genommen, als du Kind warst?
Wieso? So.
Ja, also, du meinst, du redest jetzt von der kindlichen
Wahrnehmung.
Ja, gut.
Ja, okay. Genau. Ja. Und aber diese so richtig heiße Sommer, ich meine, ich kann mich da besonders dran erinnern, weil ich ja, ich habe ja dieses, ja, ich weiß
du gar nicht, wie man das nennt.
Ich kann nicht so richtig schwitzen. Mhm. Nee, ich meine, viele hier von den viele Wege
führen. Man nennt ihn auch den eiskalten
Engel. Unsere Hörer wissen ja, ich bin ja Ende 93 an Leukämie erkrankt und irgendwie durch diese ganze Therapie Jahre später hat sich das so rausentwickelt, dass ich nicht mehr richtig schwitzen kann.
Und das ist super, eine Superkraft eigentlich.
Nee, es gibt auch tatsächlich auch Leute, die erste Reaktion ist doch, das ist doch super.
Ja, genau. Na,
ich meine, okay,
weil ich schwitze jetzt schon wieder total heißen Kaffee getrunken. Gut, dass wir hier keine Kamera haben.
Ich habe tatsächlich keine Schweißfüße oder so, aber...
Das ist sehr beruhigend, kann ich bestätigen.
Aber trotzdem ist es super ätzend, nicht zu schwitzen. Ja. Das ist so, weil das hat ja eine Funktion. Und da ist mein Spacesuit, hat da wirklich jetzt einen Defekt seit einigen Jahren. Und deswegen muss ich mich da auch wirklich immer...
Zeit für eine Klimaanlage zu Hause.
Gut drauf. Ja, die habe ich ja. Aber ehrlich gesagt, dann sagt man sich auch wieder, ja komm, weißt du, für die paar Tage. Aber es war schon, diesmal war es schon wirklich...
Also ich muss zugeben, ätzend. Als wir jetzt aus den USA zurückkamen und wir gelandet sind und dann nach Hause fuhren und es aussah, als wäre schon irgendwie Mitte Oktober, nämlich die Hälfte der Bäume an der Autobahn waren schon gelb. Da war ich echt ein bisschen geschockt, weil das habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen.
Nee,
also von dem her,
das war schon, vor allen Dingen.
Möget ihr in interessanten Zeiten leben.
Genau, früher war es ja auch immer so, dann hat es mal zwischendurch geregnet, dann wurde es wieder heiß, dann hat es wieder geregnet, hat sich wieder ein bisschen abgekühlt, dann war es schwül und so. Aber das war wirklich so eine konstante Höllenhitze, jeden Tag. Und das war wirklich, wirklich anstrengend dieses Jahr. Ja.
Na gut, jetzt haben wir ein bisschen über das Wetter geredet. Schön, was hast du denn sonst?
So ältere Herren machen.
Genau, ältere Herren. Ja, wir wollen ja uns mal wieder ein bisschen warm reden. Wir waren ja mal wieder schmerzlich nicht da die ganze Zeit. Nee, was wollte ich sagen? Nee, das war jetzt völlig, völlig falscher Satz. Ich wollte sowas sagen wie, wir waren schmerzlich abwesend, schmerzlich weiß ich ja nicht. Vielleicht waren die Leute auch froh.
Nein, sollten die eben froh sein? Nein.
Weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall sind wir jetzt wieder mal da mit einer neuen Episode und hast du denn irgendwas Interessantes erlebt diesen Sommer, Gary?
Nee, außer
zu haben.
Zu Hause in meine verdunkelte Wohnung gesessen zu haben? Nö, eigentlich nicht. Ja. Nee. Gut. Eigentlich nicht.
Ja, wir haben halt auch viel gearbeitet, muss man auch sagen.
Ja, das kommt natürlich auch dazu. Ja,
für die Fernsehunterhaltung muss gesorgt sein, wobei wir ja auch schon dann fast wieder beim Thema sind. Wobei, ich wollte eigentlich ganz gerne noch zwei Buchtipps abgeben,
okay,
bevor wir jetzt ins Thema einsteigen. Ja. Wobei das zweite Buch sogar in einer gewissen Weise zum Thema passt. Ich glaube, über das erste Buch haben wir letztes Mal schon gesprochen, nämlich von Michael Pollan, How to Change Your Mind. Mhm. Das kam, glaube ich, gerade raus, als wir das letzte Mal geredet hatten. Ja. Michael Pollan ist ja ein sehr bekannter Autor, ein New York Times Bestselling Author, der relativ viele Bücher über das Essen und über Nahrung geschrieben hat. The Omnivore's Dilemma und Cooking oder so ähnlich. Ja. Ich kenne jetzt die deutschen Titel nicht, aber also ist wirklich, gilt als einer der Top-Autoren zum Thema Ernährung und so. Und der hat jetzt vor ein paar Monaten eben dieses Buch How to Change Your Mind rausgebracht. Und es geht eben um Psychedelics, eines unserer Lieblingsthemen. Und das Besondere an dem Buch ist einmal, dass es von einem Mainstream-Autoren geschrieben ist. Mm-hmm. Das hat auch dazu geführt, dass es jetzt, soweit ich weiß, ein paar Wochen lang auf Platz 1 in der New York Times Sachbuch-Bestsellerliste war. Also es ist definitiv ein absoluter Game-Changer, was auch dieses Thema betrifft, also auch vor allen Dingen dadurch, dass er sehr bekannt ist, war er auch überall zu Gast als Interviewpartner, sowohl im Print- als auch im Fernsehmedium. Mhm. Der beste Auftritt war definitiv bei Stephen Colbert. Ich hatte das Gefühl, da haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen oder wollten wir drüber reden, ich verlinke den mal, der ist nämlich wirklich genial, vor allen Dingen, weil er auch zeigt, was für ein schlauer Fuchs der Stephen Colbert ist. Stephen Colbert, für alle, die es nicht wissen, einer der berühmtesten amerikanischen Late-Night-Talker, und ja, lohnenswert alleine schon für die tägliche Absurditätsberichterstattung über den amtierenden amerikanischen Präsidenten.
Ja, ja,
und aber auch sonst extrem funny und ja, wie man in diesem Interview mit Michael Pollan sieht, auch wirklich ein sehr schlauer und erleuchteter Fuchs, habe ich das Gefühl gehabt. Auf jeden Fall, dieses Buch How to Change Your Mind ist wirklich ein Knüller. Also gerade für Leute, die sich vielleicht noch gar nie mit Psychedelics beschäftigt haben. Ich weiß, es gibt ja auch einen Teil unserer Hörer, die finden das alles immer so ein bisschen doof, wenn wir darüber reden oder können damit nicht so viel anfangen. Wollen wir es mal ein bisschen diplomatischer ausdrücken. Das ist ja auch okay. Und ich glaube, nur dieses Buch, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch rauskommt. Ich habe geguckt gestern, konnte noch keine deutsche Ausgabe irgendwo entdecken. Ich nehme aber an, das wird passieren, weil, ja, wie gesagt, das läuft richtig gut. Ja. Wer aber des Englischen mächtig ist, der kann sich das Ding ja schon mal auf Englisch besorgen. Also eine ganz sehr gute Geschichte der Psychedelic-Forschung, eben auch angefangen von den 40er Jahren, was da alles passiert ist, bis 50er und 60er Jahre, also bevor dann in den Anfang 1970 die alle illegalisiert wurden, die Substanzen, das dann alles, was jetzt neu passiert. Er selber hat auch ein paar Substanzen ausprobiert, beschreibt er auch extrem gut, was er da erlebt hat. Und also ist wirklich auch ein Plädoyer für mehr Forschung. Und interessanterweise geht es gar nicht groß um MDMA-Forschung, über die wir ja auch oft reden, die ja am weitesten fortgeschritten ist und die ja wohl auch zu einer Legalisierung und Wiedereinsatz von MDMA in der Psychotherapie führen wird in den nächsten paar Jahren, dank MAPS. Aber da hat er auch absichtlich nicht so drüber geschrieben, weil er sagte, das ist eigentlich klassisch kein Psychedelic. Gut, das ist, führt jetzt zu weit an dieser Stelle. Mhm. Aber auf jeden Fall, auch wenn Leute, sagen wir mal, skeptisch sind dem ganzen Thema gegenüber, auch Leute, die ihr vielleicht kennt, also das ist ein wirklich fantastisches Buch. Und klar, für den Experten. Wobei, also ich glaube, selbst wenn man viel sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, dann findet man da auch immer noch ein paar neue Aspekte, neue Ideen. Also was ich auch nochmal faszinierend fand, ist die Tatsache, dass es eben in den 50er und 60er Jahren Unmengen an Forschung zu dem Thema gab.
Ja,
und es ganze Archive gibt. Also es gibt eine Stelle in dem Buch, da beschreibt irgendein Forscher, weiß jetzt nicht mehr, wer es war, dass er so dann mal geguckt hat und wirklich sowas wie tausende von wissenschaftlichen Papers gefunden hat zu dem Thema aus dieser Zeit. Und das ist etwas, wovon er in seiner Studienzeit nie auch nur einen Hauch von gehört hat. Also das Thema ist wirklich zwischen 1970 und zwischen 1990 komplett ausgeblendet worden. Und diese Forschung aus den 50er, 60er Jahren, wie man die jetzt, natürlich, die muss man sicherlich nochmal genauer angucken. Und viele von den Forschungsabläufen und so, die sind sicherlich nicht modern, aber da ist bestimmt noch einiges rauszuholen.
Der Titel, der macht mich ja so ein bisschen neugierig. Ich meine, ich habe es mir als Hörbuch geholt, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Zeit gehabt, reinzuhören in Ruhe. How to Change Your Mind, kannst du sagen, auf was sich das bezieht? Oder ist das jetzt?
Ich muss auch zugeben, ich fand den Titel fast am merkwürdigsten, weil er natürlich auch erstmal gar nicht dir irgendwie mitteilt, worum es eigentlich geht. Also ja. Nämlich, es geht schon wirklich primär darum zu erzählen, wie halt heute Psychedelika erforscht werden und was für ein Potenzial in ihnen steckt, für vor allen Dingen natürlich psychotherapeutische oder Ansätze. Und warum er den Titel genommen hat, also natürlich auf der einen Seite will er auch sicherlich den Mind des Lesers
also
changen, weil das ist ja, natürlich die meisten Leute immer noch denken, das ist doch alles komisches Zeug, ne, diese LSD, Psilocybin, also Zeug, das ist doch komisch. Und natürlich ist auch die Nutzung dieser Substanzen in jeder Form ein Mindchanger, ist ja klar. Also kein Mensch nimmt eine höhere Dosis Psychedelika und hat dann dabei nicht danach er einen geänderten Mind, wie auch immer geändert. Aber deswegen denke ich, ist das so eine Doppelbedeutung. Aber wie gesagt, es ist interessant, wenn du das Buch so im Buchregal stehen, das musst du dir auch den Untertitel angucken, wo dann irgendwie so steht, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Irgendwo, warte.
Was liegt da? Ja. Weil es mein erster Impuls ist, dass das so ein Self-Help-Book ist. Ne?
Genau, das denke ich nämlich auch. Du siehst, das auf dem Cover ist auch man steht quasi in einem dunklen Raum, wo oben in der Decke so eine Art Loch ist, ein eckiges, wo ein blauer Himmel und die Wolke zu sehen ist. Nach dem Motto, ich bin im dunklen Raum, aber diese Substanzen eröffnen mir einen Blick in den Himmel, sage ich mal.
Ja.
Und der Untertitel ist What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression and Transcendence. Also das ist dann natürlich schon etwas deutlicher. Okay. Ja, und es geht natürlich auch um den spirituellen Aspekt von den psychedelischen Substanzen. Also
ich habe übrigens in dem Zusammenhang, fällt mir nochmal ein, ich habe kürzlich, weil ich habe jetzt einige Sachen so gehört und auch gesehen bei YouTube über die Forschung der Nahtoderfahrung.
Ja,
so,
da hattest du, glaube ich, auch schon mal von erzählt.
Ich will das jetzt gar nicht, dieses Fass aufmachen, weil das wäre eine extra Sendung, eine extra Folge, genau. Aber ganz kurz, in dem Zusammenhang, da war ein Fall, da hat eine Frau ihre Nahtoderfahrung geschildert und es war wirklich fast 1:1 das, was meine Frau erlebt hat, als sie das DMT genommen hat.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil gerade heute Morgen, ich habe den Artikel noch nicht gelesen, es gab einen Artikel, dass es irgendwo gab es jetzt so eine Forschungsreihe, die jetzt so zu dem Schluss gekommen ist, dass die DMT-Erfahrung das gleiche ist wie die Nahtoderfahrung.
Mhm.
Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Ich persönlich, das ist natürlich wirklich ein großes Fass, was wir jetzt gar nicht so die aufmachen können. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass DMT sowieso nicht das macht, sondern wenn 5-MeO-DMT.
Mhm.
Und dann, ob das gleiche ist oder nicht, da gibt es wohl auch sehr unterschiedliche Aspekte. Das kann ja eigentlich nur jemand beurteilen, der beides mal erlebt hat. Der
beides mal erlebt hat, ja.
Und ich hatte noch keine Nahtoderfahrung, von dem her kann ich dazu nichts sagen.
Nee.
Also jedenfalls nicht die klassische mit Lichttunnel und all diesen Sachen. Also ist sicherlich ein spannendes Thema, was wir ja schon lange eigentlich mal beackern wollten. Müssen wir einfach mal schauen.
Ja, ja, genau. Aber da wird ja auch ganz, ganz viel geforscht. Also das ist echt super, super interessant.
Also ich finde das auch total spannend. Also das ist ja quasi the final frontier. Ist ja eigentlich nicht der Weltall, sondern ist ja quasi das Jenseits.
Ja, ja. Und da gibt es wirklich schon Sachen, wo man sagen muss, das ist echt so langsam entschlüsselt. Also muss man wirklich sagen. Also,
genau. Aber wie gesagt, das sollten wir ein anderes Mal besprechen. Aber wie gesagt, ich noch einmal, How to Change Your Mind von Michael Pollan ist wirklich ein tolles Buch und ein absoluter Gamechanger, glaube ich, vor allen Dingen, weil er halt diese unglaubliche Presseecho auch hat und auch diesen Erfolg hat. Also es wird wahrscheinlich sehr viele Leute mit dem Thema konfrontieren, die sich vorher noch nie Gedanken darüber gemacht haben. Also dass ich mal irgendwann in einer Late-Night-Show mit Stephen Colbert jemanden über 5-MeO-DMT reden höre, über die Kröte und solche Sachen. Also das hätte ich nie gedacht. Also wir sind echt, da hat sich was geändert, seit wir angefangen haben mit unserem Podcast.
Absolut, ne?
Dem her. So, das wäre das eine Buch. Und das andere Buch, das ist auch ein ziemlicher Knaller. Das ist von Gary Lachman oder Lachman. Ich glaube, Lachman wird ausgesprochen. Gary Lachman ist einer der wirklich profiliertesten Autoren zum Thema Okkultismus eigentlich in der Welt. Also der hat wirklich schon von allem, über von Rudolf Steiner über Madame Blavatsky, über die großen westlichen Meister und alles mögliche hat er schon Bücher geschrieben. Und witzigerweise war er früher mal, ich glaube, Gitarrist oder Bassist bei Blondie, der Debbie Harry Popgruppe.
Ja, klar.
Na, aber das macht er schon sehr lange nicht mehr. Und er hat jetzt gerade aktuell ein Buch geschrieben, das heißt Dark Star Rising, Magic and Power in the Age of Trump. Und was er gemacht hat, und das ist wirklich ein total abgefahrenes Buch, muss man wirklich gelesen haben. Also wir haben, glaube ich, auch schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass es ja diese Gruppe gibt unter den amerikanischen Rechten, die sagen, sie hätten Trump zu Präsidenten gemacht, indem sie mit Meme-Magic, also Internet-Magie, mit Chaos-Magie, es geschafft hätten, ihn ins Amt zu heben.
Echt?
Ja, haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ehrlich?
Ja, habe ich dir schon mal erzählt.
Oh Gott, oh Gott. Dann habe ich das wahrscheinlich ausgeblendet.
Das ist auch ein ganz großes Thema, was man fast eine ganze Folge lang besprechen müsste.
Ja.
Angefangen hat das, glaube ich, bei 4chan. Das ist so eine Internetplattform, wo jeder posten kann, was er will.
Ja.
Und da haben dann halt so rechte Teilnehmer haben dann halt so Posts pro Trump gemacht und haben das Ganze immer mit so einem Cartoon-Frosch versehen. Pepe, der Frosch, ist so ein Cartoon-Frosch.
Ah, ja, genau.
Und also es ist ganz komplex. Es gibt ja dieses Kürzel Love Out Loud, LOL.
Ja, genau.
Und das haben die wohl irgendwie bei 4chan oder so, da haben die das mal irgendwann, weil es irgendeinen Fehler bei World of Warcraft gibt, wenn man LOL eingibt, kommt da irgendwie Kek raus, K-E-K oder sowas. Frag mich nicht, warum. Es hat irgendwas mit Koreanisch zu tun und whatever. Und die haben dann diesen Frosch Kek genannt, weil sie drauf gekommen sind, dass es einen ägyptischen Gott gibt, der aussieht wie ein Frosch und der ist der Gott des Chaos und der heißt zufällig so wie ihr Abkürzung für Love Out Loud. Und deshalb haben sie diesen Frosch Kek genannt. Also crazy shit.
Ja, ja.
Und haben dann halt eben angefangen, diese Memes zu posten, also auch im Facebook und überall, ne, und überall war dann immer dieser Frosch und Trump und so, und als dann Trump gewählt wurde, waren sie der Ansicht, dass ihr Internet-Magie sozusagen dazu geführt hat, so eine Art Synchronizität zu erzeugen, die dazu geführt hat, dass Donald Trump gewonnen hat.
Hm.
Das Ganze ist parallel noch zu Donald Trump, der selber ein großer Anhänger von dieser New Thought Bewegung ist. Das ist dieses ich wünsche mir etwas, also wird es wahr. Also das The Secret war jetzt die letzte populäre Version davon oder Bestellung beim Universum.
Ja. Das ist ja.
Genau, also und ganz interessanterweise war, ich glaube, Norman Vincent Peale ist ja so ein ganz bekannter Autor, The Power of Positive Thinking.
Mhm.
Und der war wohl so eine Art Pastor in der Kirche in New York, bei der Donald Trump immer war. Als Kind und als Jugendlicher. Das war seine Kirche quasi, wo er jeden Sonntag hingegangen ist.
Mhm.
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Donald Trump
jede
Woche in die Kirche gegangen ist. Irgendwann ist da völlig falsch gelaufen.
Ja,
auf jeden Fall hat er aber diesen Sermon immer angehört von Norman Vincent Peale und ist halt auch so ein Positive Thinker und glaubt da auch feste dran und hat das ja auch in The Art of the Deal, diesem ersten Buch von ihm, hat er das ja auch sehr gepusht, so nach dem Motto, ja, ich glaube immer daran, dass ich gewinnen kann und ich werde gewinnen.
Ja.
Und dass das zusammen quasi dazu geführt hat, dass Trump zum Präsidenten geworden ist. Das Buch sagt jetzt nicht, dass das so war, sondern das beschreibt nur diese komische Mischung aus dieser positiven Denke, dieser Chaos-Magie, was auch nochmal ein ganz großes Thema wäre. Das ist ja so ein bisschen Aleister Crowley und Austin Osman Spare und so. Das führt jetzt aber auch ein bisschen zu weit, da ins Detail zu gehen für so einen Buchtipp. Und dann, was eben auch super spannend ist, dann geht Gary Lachman aber auch auf Putin über, der nämlich ähnliche Techniken benutzt für seine Machterhaltung. Der hat nämlich auch so ein paar Typen, wie heißt er, Wladislav Surkow und der andere komme ich jetzt gerade nicht drauf, die haben zusammen eigentlich so dieses ganze, auch dieses Chaos produziert in Russland, was dazu geführt hat, dass Putin halt so der starke Mann, der das Chaos durchbricht, sein konnte. Also ich glaube, Surkow und, Alexander Dugin ist das. Das sind so zwei Typen gewesen, die haben dann zum Beispiel verschiedene politische Gruppen finanziert, die sich eigentlich gegenüberstehen und so. Und haben dann dafür gesorgt, dass es dieses klassische Teil und beherrsche Chaos gibt, worauf dann Putin kommen kann und und sozusagen hier Ordnung schafft und sowas. Also okay. Ganz kurz jetzt, ne?
Ja, ja.
Und dass das auch wiederum beides Anhänger von dieser Idee der Chaosmagie waren und so was wiederum viel mit ich kann etwas mir wünschen und vorstellen und dann materialisiert sich das auch in der Realität. Das hängt beides so zusammen. Dieses Power of Positive Thinking und Chaos Magic sind eigentlich mehr oder weniger die gleiche Grundidee. Nämlich, ich sag mal jetzt in der ganz primitiven Version, wie das bei The Secret ist, ich wünsche mir einen Ferrari und ich stelle mir vor, ich habe schon einen Ferrari und ich stelle mir vor, ich fahre mit dem Ferrari und ich stelle mir das wochenlang vor und eines Tages steht der Ferrari vor der Tür.
Ja, ja.
Durch irgendeinen Zufall. Ich vererb den oder keine Ahnung was.
Ja, ja, ja.
So, und genau. Darüber können wir sicher auch irgendwann mal eine ganze Folge machen, ob da irgendwas dran ist oder nicht. Aber das ist zumindest, darum geht es in diesem Buch, wie diese beiden.
Also, ist das fictional? Oder
nein, ist ein Sachbuch.
Ah, ist ein Sachbuch,
also,
okay.
Und das ist ein wirklich extrem gut recherchiertes Sachbuch. Und es geht jetzt wirklich gar nicht darum, dass es jetzt so ist, sondern er zeigt nur, dass eben Trump dieser Philosophie folgt, dass die amerikanischen Rechten dieser Philosophie folgen, dass Putin dieser Philosophie folgt, dass die Hauptberater von Putin dieser Philosophie folgen und dass die allesamt diese Philosophie, die interessanterweise so aus verschiedenen Ecken kommt, ne? Also Power of Positive Thinking ist eine, oder überhaupt Christian Science ist eigentlich sowas, ne? Ja. Oder eben auch The Secret, das ist alles ja, kommt ja eher so ein bisschen aus dem christlich-esoterischen und jetzt haben aber auch irgendwelche Typen wie Putin oder die amerikanischen Rechten, das in Form von Chaos-Magie an sich gerissen, was aber auch eigentlich natürlich nichts mit Rechten zu tun hat. Es gibt genug Chaos-Magicians, die natürlich in keiner Form irgendwie was mit rechtsradikalen Gedankengut zu tun haben. Aber man sieht halt wirklich, es scheint eine Art Technik zu sein, die von verschiedenen Gruppen benutzt wird und ob das jetzt dazu geführt hat, dass Trump und Putin seit Jahren an der Macht sind oder Trump seit kurzem und Putin seit langem und dass die beiden ja auch noch interessanterweise diese enge Verbindung haben. Ne, wo immer mehr darüber spekuliert wird, wie weit hat denn Putin überhaupt Trump ins Amt gebracht und so weiter. Das ist extrem spannend und deshalb ist das Buch halt wirklich extrem. Okay. Ist auch nicht lang, also kann man
gut weglesen. Ne,
ist wirklich toll geschrieben, auch sehr leicht, gibt es im Moment auch erstmal auf Englisch, aber
es gibt ja dieses Phänomen bei manchen Menschen im Zusammenhang mit Steve Jobs, habe ich das mal gehört, dieses Reality Distortion Field. Ich weiß jetzt gar nicht, wie kann man das ins Deutsch übersetzen? Das ist praktisch so, dass wenn du wenn du dir was vorstellst und das praktisch schon als Realität abbuchst, also praktisch, dass wir das iPhone oder so, diese Geräte, die wir heute, die für uns alltäglich sind, die wir in den Händen halten, dass die praktisch so entstanden sind durch Steve Jobs, dass der einfach das sich als real vorgestellt hat und dann die Leute so lange drangsaliert hat, bis sie diese Realität hergestellt richtig haben.
Ja.
Ne? Und
ich glaube, es ist gut, dass du das aufgreifst, weil ich glaube, jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem eigentlichen Thema der
heutigen
Sendung, weil im Endeffekt geht es um exakt das Gleiche. Das ist ja das Interessante.
Ja.
Weil die Frage ist, wo kommen denn eigentlich Ideen her? Hat ja auch damit zu tun, nicht nur, wo kommen die her, sondern wenn die irgendwo herkommen, dann müssen die ja auch in unsere, also müssen sie auch irgendwie materialisiert werden. Und ich glaube, da kommen wir auf sehr ähnliche Techniken, beziehungsweise da kommen wir auf Parallelen. Nämlich, kommen wir gleich zu. Ich glaube, wir werden da sicher hinten raus nochmal drauf kommen. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt nämlich genau das Gleiche, weil Steve Jobs hatte irgendwann die Idee zum iPhone zu einer Zeit, wo technisch vieles noch gar nicht ging.
Genau.
Ne? Und die Technik musste quasi jetzt mal manifestiert werden, um dieses iPhone zur Realität werden zu lassen.
Ja, der hat halt die Ressourcen gehabt und das Geld und alles und ich meine, die Geschichte kennt man ja und das ist, ich würde mal fast behaupten, dass jeder Visionär, auch hier Elon Musk oder so, dass diese Leute, dass die alle dieses Reality Distortion Field, dass diese, und unter anderem auch Donald Trump, da bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube, das Reality Distortion Field, ganz kurz, ist aber, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ich glaube, was du sagst, ist ja richtig. Also die müssen diese Vision haben, die müssen das umsetzen. Ich glaube, das Reality Distortion Field hat viel damit zu tun, dass das Umfeld dann plötzlich auch voll da reingezogen wird in diese ich sag mal, von mir aus Begeisterung. Ja. Also, dass plötzlich auch das Umfeld, die Leute, die um Steve Jobs arbeiten, plötzlich auch der Ansicht sind, das kann man machen, das kann man schaffen und Steve Jobs ist super. Also, und das ist ja irgendwo ein Reality Distortion Field in einer gewissen Form. Das ist ja auch, glaube ich, ein ähnliches Phänomen, was man vielleicht in anderen Gruppen kennt.
Naja, ne? Jetzt können wir argumentieren hier mit Trump und mit seiner Core-Wählerschaft oder mit, wenn wir so wollen, auch Adolf Hitler. Ich meine, irgendwie haben diese Leute das ja geschafft, ihre Follower so dahin zu bringen, dass die ihnen wirklich gefolgt sind, ohne Wenn und Aber.
Genau.
Ne? Also wenigstens für eine Zeit lang.
Ja,
ne?
Ja, klar, natürlich. Ja.
Und mit Geschichten letztendlich auch.
Auch in mit Geschichten, genau.
Ja.
Also ich glaube auch, wie gesagt, auch das wäre schon fast, wir kommen schon wieder 5 Themen für weitere Sendungen, das hat ja auch verschiedene Seiten. Ich sag mal, ich kenne das natürlich in einer gewissen Form auch mit unserem spirituellen Lehrer, dass wenn ich in seiner Gegenwart bin, dann auch so eine Art Reality Distortion Field, wenn man so will, aufgebaut wird oder sich aufbaut, sodass man irgendwie plötzlich ein ganz anderes inneres Gefühl erlebt.
Viel tieferen
Zugang zu seiner Intuition hat, plötzlich Synchronizitäten auftauchen und all solche Dinge. Und das kann positiv sein. Und wenn aber der die diese Fokusperson nichts Gutes im Sinn hat. Das gibt's ja sogar eben, also der Grad zwischen einem ich sag mal spirituellen Lehrer und einem Guru und einem negativen Guru. Ich will Guru noch nicht mal als negativ bezeichnen. Ja. Guru ist kein negatives Wort, aber sag ich mal, jetzt viele haben ja Wild Wild Country gesehen, was bei Osho schiefgelaufen ist. Und ich glaube, da ist der Grad ist extrem schmal. Weil diese Figuren schaffen es, dieses Reality Distortion Field aufzubauen. Deshalb finde ich es interessant, dass Steve Jobs das auch zum Beispiel, ist nicht auf Spiritualität reduziert. Das scheint etwas Größeres zu sein.
Das scheint etwas Größeres
Und gleichzeitig ist wiederum, wenn man jetzt bei den Nazis bleiben will, bei den Nazis ist es etwas insofern, ich sag mal, spirituelles in Anführungszeichen, aber in sehr dicken Anführungszeichen, weil es natürlich eine Art Kult war, der aufgebaut wurde.
Absolut.
Es geht ja nicht um, es war ja kein politisches Ding, sondern wenn man sich anguckt, wie die da mit ihren Fackeln und inszenierten Leni Riefenstahl-Bildern und so, das war ja wie ein altes Ritual und überhaupt, es ging ja nie um Inhalte, sondern es ging immer nur um eine Art von Ritualisierung und das hat ja stark was von religiösen Ritualen gehabt.
Absolut.
Also, und das war auch bewusst, weil natürlich wussten die Nazi-Größen, was sie da tun.
Ja, aber klar.
Ich glaube, wie gesagt, da ist schon wieder ein bisschen anderes Thema, aber auf jeden Fall spannend und ja, vielleicht, aber wie gesagt, es hängt alles so ein bisschen zusammen, weil es hängt immer mit dieser Grundfrage zusammen, wie kommt etwas aus dem Nichts, sag ich mal, in einen Kopf und dann in unsere Welt. Das sind ja so die 3 Schritte. Weil das ist ja im Endeffekt auch, wenn uns einer fragt, woher kommen eigentlich eure Ideen her? Und ich glaube, wir können ja einfach mal ganz simpel und primitiv bei unseren Ideen anfangen, weil unsere Ideen sind jetzt nicht besonders spektakulär, sind auch nicht besonders weltverändernd, sondern ist mal eine Folge für Cobra 11,
wo
eine Idee herkommt. Und ich glaube, es gibt ja so verschiedene Ebenen, wo auch sowohl von Ideen und auch wo die dann herkommen und so.
Mm.
Also,
ich denke, in unserem Fall kann man wirklich sagen, wir sind ja nur Kinder der 80er, 90er Jahre und wir sind einfach mit einer ganz, ganz strengen Diät amerikanischer Popkultur aufgewachsen und haben uns da ganz viel inspirieren lassen. Also das
ist halt das Wort, über das wir später sicher noch viel reden.
Ja, sicherlich. Also es sind halt gewisse Mechanismen in unseren Köpfen drin, glaube ich, als Geschichtenerzähler, die so Versatzstücke, die wir wirklich auf ganz, ja, die wir wirklich nach Belieben umstellen können, so dass dann irgendwie was Neues entsteht, was man aber vielleicht auch schon mal so gesehen hat oder wäre das nicht cool, wenn man das nicht so machen würde wie in Die Hard, als und so, das ist wie so Puzzleteilchen, die sich dann so zusammentun.
Das ist eine
das
Variante.
Das ist eine Variante.
Wobei du da, glaube ich, schon in der zweiten Ebene bist.
Eigentlich ja. Ich weiß, genau. Mhm. Also wenn man anfängt, zum Beispiel, dass man hergeht, dass einem eine Idee kommt, Mensch, es könnte doch auch mal eine Folge oder irgendwas könnte doch auch mal an dem oder dem Ort spielen.
Mhm.
So, ne, und dann fängt man an zu überlegen, ja genau, was kann das sein, irgendwie ein Stadion oder so, was gab's da schon mal was und dann überlegt man sich so und so kommt man so nach und nach, kommen halt so Ideen. Ich sag ja, wir sind ja eigentlich trainiert dadurch, dass wir diese Filme ja auch gerne, dass wir das ja gerne gucken. Dass wir das ja, wir lieben das ja und deswegen fällt uns das dann, ich finde diesen Prozess, diesen Findungsprozess von so Stories finde ich immer super, super interessant, ich mag das total und vor allen Dingen mit meinen Kollegen zusammenzusitzen und dann sich so gegenseitig so Bälle zuzuschmeißen und wenn man dann merkt, dass sich da so langsam was bildet, ich finde das großartig.
Genau, aber ich glaube, wie gesagt, das ist tatsächlich die zweite Stufe und ich glaube auch, tatsächlich bei uns in unserem speziellen Fall, dass wir uns vor allen Dingen auf der zweiten Stufe aufhalten.
Ja.
Weil ich glaube, die Ideen, ich meine, im Grunde genommen kann man wahrscheinlich jede Idee immer auf eine Sache, die es schon mal gab.
Ja, das ist ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist ja so genau. Diese Urgeschichte, die Heldenreise und so. Ne? Das
genau,
ist ja,
aber ich glaube, das ist sogar fast schon, das ist, da kommen wir aber später, glaube ich, zu. Ich glaube wirklich so, egal was wir machen, du hast immer irgendwie, die Welt ist gerade heutzutage so gigantisch mit Ideen.
Ja.
Das ist, also, there's nothing new under the sun, heißt doch so ein Spruch. Ne? Mhm. Was gibt's noch, was wirklich richtig neu ist?
Ja.
Also, und interessanterweise sind die Sachen, die wirklich richtig neu scheinen und die man sicherlich auch, wie gesagt, man kann alles immer irgendwie auf das, was vorher war, zurückführen.
Klar.
Aber nehmen wir mal als Beispiel The Matrix. Ist so ein Film, der war damals, als er kam, wirklich wow, okay, das hat man alles noch nicht gesehen. Von der Umsetzung her, von der Idee her, von der Action her, das war alles total neu. Wenn man das Ganze jetzt richtig auseinandernimmt, dann findet man natürlich, da sind irgendwelche fernöstlichen Philosophien, da ist ein bisschen Anime mit drin, da ist ein bisschen Hongkong-Kino und dann ist da so ein bisschen dies und das und jenes und so. Aber trotzdem, es geht ja dann auch um die Art, wie es dann so in einem Guss,
Guss
nochmal erscheint.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, wenn die Macher, sage ich mal, eine Idee hatten, die eben nicht, also die haben sich, glaube ich, nicht hingesetzt, und gesagt, wir gucken jetzt mal hier und da, sondern da ist eine Idee da gewesen. Und dann hat sich das so quasi zusammengesetzt. Und ich glaube, das ist auch das, was eben das Spannende ist. Also die einzelnen Gegenstände auf dem Tisch hin und her rücken, ist die eine Sache. Aber überhaupt erstmal auf diesen Funken, den Urknall der Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf, der zu kommen, das ist, glaube ich, immer das, was so spannend ist. Weil wo kommt der her? Dieser Urknall. Wo kommt der her? Also nicht jetzt, wenn man schon weiß, man macht eine Folge, in der irgendwie eine Bollywood-Schauspielerin entführt wird, wie wir das ja neulich mal hatten, sondern wir machen mal eine Bollywood-Folge her. Und zwar, natürlich kann man sagen, ja, Roland guckt wie Bollywood oder sowas, aber trotzdem.
Naja, aber das
aber,
stimmt.
Aber irgendwo kam ja dieser Punkt, machen wir eine Cobra-Folge draus, zum Beispiel. Oder irgendwie was anderes. Also es gibt ja immer die Urknall-Idee.
Ja.
Ne? Und ich meine, in diesem Fall liegt die noch viel weiter zurück. Die basiert noch auf einer Filmidee, die Kollege Jörg und ich ja vor zig Jahren mal hatten, als wir angefangen haben, Bollywood zu gucken. Aber trotzdem, irgendwo ist dieser, und vielleicht, wie gesagt, wir sind, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schlechtes Beispiel, weil wir halt nicht diese richtigen, also wir haben nicht die Matrix-Ideen. Warum auch immer. Wo kommt The Matrix her? Oder?
Wir haben nicht die Matrix-Ideen aus dem einfachen Grund, weil wir sind Drehbuchautoren und wir haben keinen, der sagt, hör mal, pass mal auf, wie wär's doch mal mit einer tollen Matrix-Idee? Also was ich damit sagen will, ist jetzt, das hört sich jetzt doof an, was ich meine ist, wir haben nicht dieses, verstehst du, wenn ich wüsste, dass ich so viel Geld im Rücken habe. Dann kriege ich auch eine Matrix-Idee.
Das ist aber, glaube ich, gar nicht, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich noch um was Tieferes, glaube ich, wo wir später hinkommen. Und es liegt vor allen Dingen natürlich daran, dass wir jetzt fürs deutsche Fernsehen Fernsehfolgen schreiben.
Ja.
Ich sag mal, wir haben ja auch andere Ideen. Du hast ja auch Drehbücher geschrieben, einfach on spec. Ich mache irgendwelche Comic-Ideen oder Roman-Ideen, wo ich auch nicht weiß, wo kommt denn diese eine Idee her? Diese zündende, eine kleine, allererste Idee, dieser Nukleus, dieser Urknall, wo kommt der her?
Ja.
Geri.
Ja, danke, Roland.
Frage ich dich.
Ja, Mensch.
Weil, gut, dass wenn wir das wüssten, dann könnten wir ja mal gucken, ob da nicht noch mehr sind. Nein, Scherz.
Das ist, ja, das ist, in dem Zusammenhang fällt mir ein, es gibt einen Typen, George Lewis heißt der, ist einer der Original Madmans. Also Madman im Sinne von dieser
Werbeagenturen,
ja, aus den 60er Jahren, also diese Typen, worauf die Serie basiert. Genau. So, und der hat tatsächlich ein Buch geschrieben über die zündende Idee. Ne? Wie man halt was.
Was sagt denn der?
Ja, was sagt der? Also das, ich meine, was George Lewis, wenn ich mich noch recht erinnere, ich hätte dafür jetzt wirklich da mal reingucken müssen, vielleicht nochmal. Ja. Aber was er halt meinte, ist halt so außerhalb der Box denken. Also so wirklich nicht das Offensichtliche machen, sondern zum Beispiel damals eine Werbekampagne war, wie macht man aus einem kleinen Nazi-Auto, nämlich dem VW Käfer, eine erfolgreiche Werbekampagne. Und ja, er kam dann auf die Idee mit dem Käfer, und dass er läuft und läuft und läuft und läuft, das ist von George Lewis.
Ja, okay.
Und ja, aber wie macht man so ein Nazi-Auto eigentlich populär, in Amerika? Ne? Und das ist, der hat auch einige Bücher über dieses Thema geschrieben, weil er auch total fasziniert ist davon. Und ja, das ist halt wirklich auch mal mutig zu denken und wirklich außerhalb der Kiste mal zu denken und sich auch wirklich mal treiben zu lassen. Ja, also eine hundertprozentige Antwort habe ich da drauf nicht. Also das ist das.
Ich habe aber eine.
Ja, okay, dann ja, mich aber erstmal hier hängen lassen. Ja, okay, dann sag mal, dann präsentier mir mal.
Alle deine Ideen kommen aus dem Nichts.
Ja, okay, ja.
Ja, nicht ja, okay, Gary.
Ja,
aus. Was ist denn das Nichts? Nein, aber wirklich, das ist ja das. Alle Ideen kommen ja aus dem Nichts.
Ja.
Und tatsächlich fühlt sich das doch auch oft so an, oder nicht? Also ich rede jetzt mal, nehmen wir mal an, du, Frank und ich, wir sitzen da und wir grübeln irgendwie den ganzen Tag über irgendwas nach und kommen irgendwie nicht auf eine Lösung und plötzlich fällt einem von uns was ein.
Ja.
Und ich würde mal behaupten, dass man in den allermeisten Fällen nicht, wenn man jetzt unser Gespräch aufzeichnen würde, man könnte jetzt argumentieren, ja, wenn man jetzt euer Gespräch aufzeichnet, sich nochmal anguckt, dann kann man diese Hinführung erkennen. Aber das ist oft nicht so. Die kommen wirklich aus dem Nichts manchmal. Dann sagt plötzlich Frank, oh, wir machen das so und so. Und natürlich ist in seinem Kopf was vorgegangen. Wir haben miteinander geredet. Das ist ein ganzes, genau, System.
Ja.
Ja, aber trotzdem, dieser eine Bang,
diese
kommt
eine
aus Bang, dem Nichts. Oder ja, wenn wir sogar uns wirklich was ganz Neues überlegen müssen, jetzt gar nicht mal nur, wie kommen die Helden zur Endstand-Location, sondern wirklich, okay, wir sollen jetzt eine Filmidee liefern für irgendwie eine Produktionsfirma.
Ja.
Das einzige Vorgabe, es gibt dann vielleicht irgendeine Vorgabe, es soll ein Actionfilm sein, sag ich jetzt mal.
Ja.
Aber Actionfilm kann ja alles bedeuten. Und dann grübelt man und dann sitzt man den ganzen Tag da rum und plötzlich, und man hat 100 Ideen. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Ideen.
Ja, ja.
Aber dann kommt diese eine Idee, die so wirklich aus dem Nichts kommt und wo alle sofort so ein Kribbeln haben.
Wo es Klick macht,
genau. Und wo man sagt, das ist ja wohl mal eine geile Idee.
Ja,
so,
ja.
Und die Idee, würde ich argumentieren, kommt aus dem Nichts, wie alles aus dem Nichts kommt.
Ja, da hast du sicherlich recht. Also das ist, das stimmt.
Und das Nichts enthält ja alles.
Ja.
Und deswegen kommt nicht nur jede Idee daher, sondern alles kommt daher. Und deswegen ist die große Frage, wie komme ich da ran an das, was im Nichts ist und in dem alles drin ist? Das finde ich halt so spannend.
Naja, aber ist es nicht so, auch wie jetzt zum Beispiel, guck mal, wenn ich jetzt einen Marathon laufe und ich
bin. Das möchte ich sehen.
Ja, genau. Und ich schneide dabei wirklich gut ab. Dann kann man ja auch argumentieren, ja, Gary hat irgendwann mal den vielleicht weiß ich den Moment sogar, in die Sekunde sogar, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ich muss einen Marathon laufen. Das heißt also, ich habe mit dem Training angefangen. Das heißt, ich habe mich mit Sachen umgeben, die mich irgendwann dazu hinbringen, dass ich einen Marathon laufe. So, aber dann, also praktisch im Grunde habe ich mir eine Rampe gebaut, ja, die mich dann irgendwann dahin führt, die mich dann irgendwie wirklich ins Ziel führt. So, dann war der zündende Funke, der war dann wirklich was weiß ich, ich habe eine Dokumentation über jemanden gesehen, der Marathon läuft mit einem Bein oder so und fühlte mich dadurch inspiriert.
Du hast gedacht, ich habe zwei.
Ja, dann genau.
Dann habe ich das ja doppelt so schnell. Dann
habe ich das auch. Was der mit einem Bein kann, das kann ich auch mit zwei. Und so entstehen dann so verrückte Ideen. Genau. Müssen ja nicht immer Geschichten sein. Es kann ja auch
nee, natürlich, einfach ne, das kann Geschichte ja, ist ja nur
genau, weil das genau. Oder eine ich will das und das aufmachen oder ein Geschäft eröffnen oder ich habe die und die Geschäftsidee oder so und
genau,
das
oder sind ich will dann mal nach London reisen. Allein sowas ist ja auch eine Idee, die kommt ja irgendwo mal irgendwo her.
Ja, ne? Genau. Vor allen Dingen jetzt kurz vorm Brexit, da sollte man
oder ich möchte genau, das ist billig.
Ja.
Kann man gut Blu-rays kaufen. Ja, genau. Muss man aber nicht hinfahren, kann man einfach bestellen.
Ja. Nee, aber klar, das ist, also im Grunde wären wir, ja, wir auch dieses Thema, ich meine, das ist ja.
Wir haben ja auch keine Ahnung gehabt, also ich meine, das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Wir haben ja uns jetzt nicht groß vorbereitet, ich habe ein paar Notes gemacht, aber das ist ja auch das, weil man guckt mal so, was passiert denn jetzt?
Ja.
Aber wir haben eine Plattform geschaffen, ich finde das gut, was du gerade gesagt hast, eine Rampe gebaut quasi, ne? Genau. Oder ein anderes Beispiel, was ich immer ganz gut finde, ist ja, ich habe quasi einen Garten angelegt.
Ja, ja, ja.
Ne, weil ich muss, wenn ich möchte, dass ich irgendwelche Bohnen ernte, dann muss ich mir einen Garten besorgen, dann muss ich den umgraben, dann muss ich den schön haken, dann muss ich irgendwie vielleicht ein bisschen irgendwie Düngemittel reintun, möglichst natürlich ökologisch abbaubares Düngemittel. Dann tue ich irgendwie Samen rein. Und das kann ich alles machen.
Mhm.
Aber ob der Samen jetzt aufgeht oder nicht, da habe ich gar keine Kontrolle.
Da hast du keine Kontrolle.
Das kann, das ist, aber ich habe quasi eine Rampe gebaut oder ich habe was vorbereitet. Und jetzt gucke ich mal, ob eine Idee hervorsprießt.
Genau.
Aus dem Nichts,
genau.
Wenn man so will. Oder aus
das
dem
ist, ja, das ist ja genauso, wie man das Kribbeln spürt, bei, wenn man jetzt wirklich auf eine gute Idee trifft oder man hört eine gute Idee, genauso wie man dieses Kribbeln spürt, ist ja überkommt einem ja auch ein komisches Gefühl, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, irgendwas ist schräg daran, das funktioniert irgendwie nicht so richtig oder es funktioniert irgendwie noch nicht so richtig.
Wir reden jetzt weiter von Geschichten.
Von Geschichten, primär, ja, ganz genau.
Aber das,
genau. So ist das ja. Das ist ja dann wirklich dann, und dann reicht es ja manchmal tatsächlich, wenn man sich überlegt, ja, wenn man hier dieses Element rausnimmt oder vielleicht woanders hinsetzt, dann sieht das plötzlich schon ganz anders aus irgendwie. Und also wenn man weiß, ja, die Idee ist so gut, ich will die jetzt noch nicht fallen lassen, und man verändert das dann so, dass es dann irgendwann, also was nicht passt, wird passend gemacht praktisch,
genau.
Ne, auf Deutsch gesagt. Ne? Und dann gibt's aber auch wieder Sachen, die dieser berühmte Spruch Kill Your Darlings, das haben wir ganz oft, dass wir wirklich tolle Ideen haben, um die vielleicht auch wirklich eine ganze Geschichte gebaut ist, aber hinterher stellen wir dann raus, diese tolle Idee, die
war doch
passt.
Nicht so toll.
Ja, weil sich, das ist ja auch das Schöne, so eine Geschichte, die wir uns einfallen lassen. Wie oft habe ich, wenn man sich mal wirklich so die ersten Versionen von unseren Storys anguckt, wie die dann wirklich in der vierten Drehbuchversion aussehen. Ne? Ja. Das ist ja dann ganz oft ist das ja, verändert sich ja das ja.
Ja.
Was ich aber auch gut finde.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja, deswegen bin ich ja auch ein großer Fan von solchen Meetings, weil ich genau weiß, da kommt, also jedenfalls, wir haben das Glück, dass wir immer mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich immer das Gefühl habe, da kommt was Konstruktives bei raus. Und ich bin dann immer total verzaubert davon, wie sich dann wirklich so Storys ändern. Und ich hinterher das Gefühl habe, stimmt, das ist richtig, genau. Ne, da, also dieser Baustein, der muss da weg oder muss durch diesen ersetzt werden und dann wird ein Schuh draus,
wie man so schön und sagt. Das ist Evolution.
Das ist Evolution.
Das ist so ganz klassische Evolutionstheorie.
Ja.
Ne, im Sinne von, die guten Ideen setzen sich quasi durch.
Ja,
ne, genau. Und die schlechten Ideen, die fallen irgendwann weg. Und
ganz genau.
So entwickelt sich quasi die Geschichte auch.
Ja.
Gleichzeitig aber ist dieser erste Funke irgendwie aus dem Nichts entstanden.
Ja.
Ne? Und das finde ich ganz interessant, weil das führt uns ja auch weit weg von Geschichten alleine. Ne? Das führt uns ja sogar zu einem unserer großen Fragen. Wo kommen wir eigentlich her?
Ja,
fällt
ja.
mir gerade ein.
Ja,
ne?
ja.
Ist ja eigentlich fast das. Wo kommen wir her? Das ist ja genau die Frage, wo kommen Ideen her? Weil wir sind ja auch eine Idee in einer gewissen Form, du und ich. Ich vielleicht eher eine Schnapsidee, ja, aber.
Ja, aber wir sind, letztendlich sind wir ja auch die, das Ergebnis von chemischen Zufällen.
Ja,
also ne, die einen sagen Zufälle, die anderen sagen, das ist vielleicht Gottes Wille oder was auch immer, was dazu geführt hat, dass wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Ne? Ich meine, oder dass dein Hund sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat oder so. Das ist ja, wenn wir jetzt auf einem anderen Planeten wären ich weiß nicht, ein Freund von mir sagte mal, stell dir mal vor, auf einem anderen Planeten hat es vielleicht eine ganz andere Geometrie. Das ist so ein Spruch, wie man das ja manchmal so kennt, weißt du, so eine Frage, die einen dann wirklich das ganze Leben nicht loslässt, weil ich mir immer vorgestellt habe, wie soll das aussehen, wie kann das sein? Aber es ist ja tatsächlich so, vielleicht existieren ja auf einem anderen Planeten komplett andere Ideen und aus denen ganz andere Sachen gewachsen sind. Mhm. Ne?
Klar. Ne? Also aber es ist trotzdem eine Idee.
Es ist trotzdem
genau. eine Idee. Genau, und trotzdem ist die Idee ja irgendwo hergekommen.
Genau.
Und egal, wie die Idee jetzt im Detail aussieht, weil ich meine, man muss ja gar nicht in die Ferne schweifen, kann ja auch hier gucken. Jeder eigene Mensch hat ja eine eigene Idee von der Welt. Jedes Land, jede Kultur hat eigene Ideen, die oft ja leider nicht besonders kompatibel sind mit allen anderen, sonst gäbe es ja nicht ständig Kloppe. Aber ich glaube eben, tatsächlich, wir kommen da einer der großen Fragen ein bisschen auf die Spur, denn wo kommen wir eigentlich her? Und auch da kann man, glaube ich, sagen, sind wir uns alle einig, wir kommen mal aus dem Nichts.
Ja.
Weil.
Absolut. Ne,
da kommen wir definitiv irgendwie her. Also jetzt vielleicht, weil definitiv bevor die Eizelle getroffen hat,
war ja nichts.
Gab es keinen Gary Streberg.
Nee, absolut nicht.
War nichts quasi.
Genau.
Und dann gab es Gary Streberg in einer ganz rudimentären Form und dann jetzt sitzt sie hier.
Genau.
Und deswegen finde ich, ist das schon eine
Das ist ja das Tolle. Das ist ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt in dem Podcast und in letzter Zeit immer, wenn ich so Fahrrad fahre und das hat ja, weil das hat ja auch ein bisschen was Meditatives bei mir. Und ich denke dann so drüber nach und dann wird mir das halt, je älter ich werde, desto mehr wird mir das bewusst, dass das wirklich so dieser Körper, diese Manifestation, die jetzt hier vor dir sitzt, das ist ja echt so ein Raumanzug.
Ja,
das ist ein Spacesuit.
Klar.
Der ist jetzt, dieser Anzug, der ist jetzt schon ein bisschen älter, der ist so ein bisschen, der hat ein paar Dellen, der hat schon einiges durchgemacht und hat auch ein paar Defekte, wie wir gerade schon sagten, das mit dem nicht mehr schwitzen. Aber trotzdem hat der menschliche Intellekt, der ist ja darüber dann hinausgegangen und hat gesagt, okay, wie können wir den noch modifizieren? Da gibt es Elemente, da funktioniert dieser tolle Spacesuit, der wirklich optimal für diesen Planeten ausgerüstet ist, der funktioniert da nicht, nämlich zum Beispiel unter Wasser oder in der Luft. Wir können nicht fliegen von Haus aus. Aber unser Intellekt, da gab es halt Leute, die haben sich damit nicht abgefunden und die hatten dann so lange an der Idee rumgearbeitet, bis sie Wege gefunden haben, zu fliegen wie der Vogel oder zu schwimmen wie der Fisch. So, und mit einem bisschen mit so einem gewissen Upgrade, was ich mir erkaufen kann, kann ich mit den Haien oder mit den Delfinen schwimmen oder mit den Vögeln fliegen. Ne, das ist so.
Das zeigt, wie gewisse Ideen eine gewisse Zeit brauchen, weil der Mensch wollte schon immer fliegen. Icarus, Daedalus ist eine Geschichte von ein paar tausend Jahren und gut, dann gab es mal so ein bisschen Ballonfliegen schon mal, ne? Aber dann waren die Wright-Brüder erst und das ist gerade mal 100,
ja, oder da Vinci,
30
ne?
Jahre
ist,
her.
Ja,
aber ich meine, wirklich geflogen
ist noch nicht lange. Ja, da hast du recht. Ne?
Und das finde ich halt faszinierend, dass manche Ideen da sind.
Ja.
Aber eine ganze Weile brauchen, bis sie dann wirklich sich in der Realität manifestieren.
Ja.
Also es ist nicht.
Also ich denke tatsächlich so eine zündende Idee war wahrscheinlich wirklich Feuer. Also das
eine zündende Idee.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also ich meine, überleg mal, was das bedeutet hat für die Menschen, ne? Oder für die.
Am Anfang war das Feuer. Gibt es einen Film?
Ja, gibt es einen Film.
Jean-Jacques Arnaud.
Genau. Mit Ron Perlman unter anderem.
Ja, bekannt als Hellboy.
Als Hellboy oder als. nee, aber das ist so. Das jetzt habe ich den.
Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gemacht. Naja, aber ich glaube, das ist wirklich. Lass uns da mal ein bisschen weiterdenken, weil ich glaube, das ist sehr spannend, denn ja, also es gibt ja in vielen mystischen Pfaden gibt es ja diese Idee des Nichts, also in dem alles ist. Also das ist ja etwas, was, was es quasi überall gibt. Also das, was ja dann auch oft für das, also das Göttliche sozusagen auch ist. Weil ja. Gott ist alles, ist eine Sache, auf die sich viele Mystiker einigen, eigentlich alle Mystiker einigen ja. können. Gott ist endlos, unbegrenzt, allmächtig, allwissend, alles. Also auf Deutsch gesagt, Gott ist alles.
Mhm.
So, und das ist jetzt gar nicht, Gott ist keine Person, aber Gott ist einfach alles. Alles, was es gibt. Es gibt nichts, was nicht Gott ist, quasi. Gott ist alles.
Ja.
Das ist eigentlich so, das sagt jeder Mystiker.
Ja, 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 so. Ja, 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 ja.
Das heißt ja, aus diesem. Aber dieses Alles ist auch gleichzeitig das Nichts. Das ist ja dieses Paradox.
Ja.
Weil es ist halt nur Potenzial. Es ist halt noch nicht realisiert. Es ist Potenzial. Und alles, was dann in die Realität kommt, warum das so ist, warum das alles beschlossen hat, wollte, warum auch immer, keine Ahnung. Man kann ja immer nur so komische Worte benutzen, dann zu manifestieren, sei mal jetzt ein anderes Thema. Aber aus dem Nichts, in dem alles ist, ist jetzt plötzlich etwas, eine Idee entstanden, der Urknall, mhm. und dann hat sich etwas daraus entwickelt.
Ja.
Und interessanterweise kann man ja die Entwicklung nachvollziehen, also von dem, was wir vorhin mit Geschichten gemacht ja. haben. Ne, die Evolution einer Geschichte können wir nachvollziehen. Wir haben das fängt bei uns mit einem einseitigen Pitch an, wo eine ganz grobe Idee steht für eine Folge, und dann entwickelt sich das über Wochen und Monate, teilweise über längere Texte, Treatments bis zu verschiedenen Drehbuchfassungen, ja. und dann irgendwann wird es mal eine Folge und dann wird es irgendwann mal ausgestrahlt. Und von dieser ersten Idee bis zu der fertigen Folge ist ein ganz langer evolutionärer Prozess.
Ja, absolut.
Und vor diesem ersten Paper war der Urknall, nämlich die, ja, ja. irgendwie diese kleine Idee, von der wir nicht mal genau wissen, warum sie uns plötzlich auf dem Klo, in der Dusche, irgendwo beim Fahrradfahren in den Kopf gesprungen ist.
Mhm.
Und ich finde, da ist eine tatsächliche Parallele zu allem anderen, nämlich zur Schöpfung.
Zur Schöpfung, ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur, dass das, ja, aber wie gesagt, also das. Die Art und Weise, wie oder na, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da jetzt nicht verstricke, aber das ist nochmal so, um was du vorhin auch sagtest, mit wenn ich Bohnen anbauen will, muss ich mich halt schlau machen, wie das geht. Ich muss in den Garten gehen und sowas alles. Ich muss mich mit Botanik auseinandersetzen und sowas alles. Und dann kommt mir vielleicht auch die Idee, hey, ich habe Bohnen angebaut, aber ich könnte auch Rüben anbauen oder Tada! So, weißt du, so ja. ja, genau, also das eine führt dann zum anderen,
genau.
und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt
das macht total Sinn, weil ich yeah. glaube, das kannst du auf alles übertragen, das ist auch ein total, und auch vor allen Dingen auf Spiritualität. Ich glaube, das ist, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich ein sehr gutes Plädoyer, was wir ja auch öfter mal sagen, für eine spirituelle Fahrt oder Praxis,
ja.
weil im Endeffekt kann ich natürlich aus dem Nichts eine Idee haben, ohne dass ich jetzt, also ich sag mal so, ich kann zufällig in meinen Garten laufen, mit dem ich mich nie beschäftigt habe, und da wächst eine Bohne. Das kann passieren,
ja.
weil irgendwie hat ein Vogel mal eine Bohne fallen gelassen oder mein genau. Nachbar hat die über, irgendwas passiert, also ja, da ja, wächst ja. eine Bohne. Das ist reiner Zufall und Glück und wow, da ist eine Bohne. So. Mhm. Und es kann dir passieren, du baust alles, machst alles und legst da Bohnen hin und die wachsen einfach nicht, weil ja. aus irgendeinem Grund der Boden nicht stimmt oder ja, ja, warum genau. auch immer. So, und ich glaube, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du Bohnen erntest, wenn du das so machst, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau.
So, und ich glaube, das Gleiche gilt A für eine Idee, genau, wenn wir, unser Job ist es, Geschichten für jetzt in diesem Fall mal Cobra 11 zu entwickeln.
Genau.
Da denken wir von morgens bis abends unserer.
Und vor allen Dingen, wir treffen uns. Also wir multiplizieren praktisch die Möglichkeit, dass eine super Idee dabei rauskommt.
Richtig.
Durch drei.
Wir machen das gemeinschaftlich.
Genau, wir machen das gemeinschaftlich.
Was ein super wichtiger Punkt ist, glaube ich nämlich auch. Und das uns auf jeden, deshalb machen wir es ja.
Das
es gibt ja auch Kollegen, die machen es alleine.
Ja, ja.
Wunderbar.
Nee.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, schon ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe ja bei einer Daily Soap unter uns angefangen, da sitzt man mit 8 Leuten am Tisch von morgens bis ja. abends und denkt sich Geschichten aus, da war ja auch Frank dabei und so, und deshalb haben wir dieses Prinzip, und das machen die Amerikaner ja, im Writer's Room,
Writer's Room, ja.
Ne, das ist ja nicht umsonst so.
Genau, das, ne? Nee. Genau. Und ehrlich gesagt, es macht doch auch riesig viel Spaß.
Das ne? mal abgesehen davon.
Ja, aber das ist aber ein großer Punkt.
Für mich war das immer der Hauptfaktor. Ja, es macht viel mehr Spaß, genau. Aber es kommt auch, glaube ich, was Besseres bei raus. Also ja. das ist natürlich jetzt.
Aber ich finde das auch klasse. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt wirklich da ständig, ich meine, es gibt die Zeiten, wo wir wirklich so die Köpfe zusammenstecken und dann, wo dann auch wirklich manchmal 2-3 Minuten überhaupt keiner spricht.
Klar.
Weil wir einfach im Kopf sämtliche Szenarien durchgehen und versuchen, irgendeinen einen geschichtlichen Knoten, den es da gibt, zu lösen, was manchmal sehr frustrierend sein kann. Ich weiß noch gerade hier bei meinem ersten Drehbuch, an dem ich mitgearbeitet habe, bei der Chefin, da war das lange so.
Ja, ja.
Da hatten wir echt so einen Knoten gehabt und wenn ich die Folge jetzt gucke, ich kann die, glaube ich, noch nicht mal genau sagen, doch, vielleicht schon, aber es da war irgendwie der Knoten drin und ich weiß, dass Frank dann irgendwann die zündende Idee hatte, wie dieser Knoten gelöst werden kann und dann war es plötzlich auch, ja, stimmt, es war so ein richtiger Befreiungsschlag, so, ne, und das ist dann natürlich auch nochmal, man hat dann das Gefühl, man kann wieder durchatmen und so und genau, und ich weiß es gar nicht.
Ja, und vor allen Dingen, was auch interessant ist, finde ich, wenn man diese Folge zum Beispiel jetzt guckt, die wirkt total zwangsläufig. Man fragt sich, was habt ihr denn da so lange drüber nachgedacht?
Ja, genau.
Und das ist ja auch was viele Musiker, glaube ich, dieses Prinzip haben. Wenn du einen eingängigen Popsong hörst, dann denken immer alle, den haben die in 5 Minuten eingespielt, weil der ist ja total zwangsläufig. Das ist ja gar, da musste man doch nicht lange drüber nachdenken. Und dann kommt raus, tagelang, wochenlang an diesem Song gegründet.
Und das ist ja auch das, womit wir bei Cobra 11 manchmal so ein bisschen, gibt es ja diese Vorurteile, weil die Serie schon so lange läuft und weil viele Leute, ich weiß nicht, Hennes hat mal gesagt, Cobra 11, haben die denn überhaupt Drehbücher?
Ja, das sagen ja alle.
Ja, das sagen ja alle. Weißt du, aber wie viel Arbeit da tatsächlich hintersteckt?
Ich sag immer, das sind die schwierigsten Drehbücher. Ich meine, wir schreiben absolut. Ja noch für andere Formate. Und wo vielleicht man denken könnte, das ist schwieriger, aber das wirklich am schwierigsten zu schreibende Format, was ich kenne, ist Cobra. Ja. Und wir haben ja schon recht viel verschiedene Sachen gemacht. Aber lass uns doch mal zurückkommen zu diesem Gartenbeispiel, weil ich glaube, das ist nämlich ein wirklich gutes Beispiel in dem Sinne, wenn wir jetzt nämlich nicht uns treffen würden, wenn wir nicht über Cobra 11 nachdenken würden, würden wir auch keine Ideen dafür haben.
Dann hätten wir vielleicht jeder einzelne von uns hätte mal, guck mal, das wäre doch gut.
Ja.
Und dann wird die abgespeichert werden und dann vielleicht.
Aber vielleicht hätten wir nicht mal irgendeine, weil wir was ganz anderes machen.
Natürlich.
Weil unsere Hörer da draußen, da ist jetzt vielleicht irgendeiner bei, der ist Lehrer. Und der muss sich Gedanken machen und der muss Ideen haben für seinen Unterricht.
Ja.
So. Ich habe nie Ideen für einen Unterricht, weil ich bin ja kein Lehrer. Ich mache mir nie Gedanken. Das ist nicht mein Garten.
Ja.
Und ich glaube, und vielleicht kann es mal passieren, dass ich mal eine Idee habe, irgendwie, wie man Kindern was beibringen kann. Aber das ist vielleicht einmal in meinem Leben kommt das vielleicht vor, durch Zufall, warum auch immer. So, aber dieser Lehrer oder die Lehrerin, die hat jeden Tag 10.000 Ideen vielleicht oder so, oder da ist auch nur 5 und macht das. So.
Genau.
Weil dieser Garten vorbereitet ist. Hm. Und wenn ich jetzt bei Spiritualität bin, das ist ja im Moment so ein bisschen so auch oft ich will nicht sagen Streitpunkt, aber so eine Uneinigkeit über viele Leute sagen ja, man braucht keinen spirituellen Pfad, man braucht keine spirituelle Praxis oder sowas. Oder man kann eine spirituelle Erfahrung machen. Wir reden ja auch oft zum Beispiel über psychedelische Substanzen, die natürlich extrem intensive spirituelle Erfahrungen produzieren können. Keine Frage. Aber eben auch immer das, was kommt denn danach und wie integriere ich das ins Leben und so weiter und so fort. Und da kommt man zwangsläufig darauf, dass man dann vielleicht doch eine Art von Pfad braucht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel kein Interesse daran habe, irgendwie psychedelische Substanzen zu nehmen und ich möchte aber eine spirituelle Erfahrung haben, muss ich ja auch einen Garten vorbereiten. Man kann ja auch nicht, es gibt diese Leute. Ich habe ein Buch mal gelesen, da stand eine Frau an der Bushaltestelle und plötzlich, zack, wusste sie alles, warum alles so ist, wie es ist und war quasi, was man so allgemein erleuchtet nennt. So, das passiert aber bei 7 Milliarden Menschen passiert das vielleicht 5-mal. So, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte auf so eine Erfahrung vielleicht mich vorbereiten oder mich öffnen. Ich glaube, ein Fehler ist, wenn man denkt, ich arbeite darauf hin. Dann hat man sofort dieses entfernte Ziel in der Zukunft und dann hat das nicht mehr viel mit dem jetzigen Moment zu tun, in dem diese Erfahrung stattfindet. Aber wenn ich sage, ich öffne mich sozusagen, indem ich meinen Garten vorbereite und dann gucke ich mal, was passiert.
Ja.
Und ich bin gar nicht jetzt angehaftet an ein Ergebnis, aber ich sage mir, okay, das ist jetzt mal so mein Offering.
Guck mal, ich beschäftige mich ja jetzt schon seit langem mehr oder weniger intensiv mit dem Buddhismus. Ja, also ich finde, das ist ein Garten, wenn wir mal bei der Analogie bleiben wollen, der mir zusagt, der mir gefällt, wo ich mich wiederfinde. Ja, das ist, was mich inspiriert. Auf Inspiration, ja. Da kommen wir auch gleich noch. So, und ich meine, wer weiß, ich bin jetzt gerade wieder, ich merke das gerade, ist jetzt wieder so ein Zyklus, wo ich mich mehr damit beschäftige und wo ich auch mehr wieder meditiere, wieder versuche regelmäßig zu meditieren. Ich habe das mal eine Zeit lang so ein bisschen schluffen lassen und ich habe auch sofort gemerkt, dass das, dass da gleich so ein bisschen so eine Unruhe bei mir reinkommt. Also so, sei es jetzt, dass mein Geduldsfaden viel, viel kürzer ist und so und dass ich mich viel schneller stressen lasse. Und da muss ich schon sagen, dass Meditation mir da sehr, sehr geholfen hat und das versuche ich halt wieder, gerade wieder aufzufangen. Und aber ich meine, wer weiß, diesen Garten, den ich da, das ist jetzt ein kleiner Garten, aber wer weiß, wie intensiv und wie groß der wird. Und vielleicht bin ich in 4 Jahren ein Mönch in Tibet oder so. Oh, ja. Das weißt du alles
nicht. Nein, das weiß ich nicht.
Also ich gerade, ich hab jetzt gestern einen Vortrag gehört von Robina Corbin. Das ist eine buddhistische Nonne und die hat einen unglaublichen Weg, bis sie dahin gefunden hat. Also wirklich über den Feminismus der 70er Jahre bis Black Power und wo die überall war. Mhm. Also das ist wirklich wie bei Forrest Gump, weißt du so. Also die hat so diese ganzen und es fehlte immer so eine so und da war zum Beispiel der Zündedings war die Rebellion und die Wut.
Ja.
Also in der hat immer so eine Wut geschwelt. Und da wärst du auch nie auf die Idee gekommen, als wenn du Robina Corbin, wenn du die getroffen hättest vor in den 70er Jahren, dass nie mal eine buddhistische Nonne wird und irgendwann mal den Leuten ja diesen Weg aufzeigt, den Buddhismus näher bringt. So, und jetzt ist diese Frau aber da bei YouTube mit jede Menge Vorträge und ich lasse die praktisch so in mein Leben so, ne? Und so pflanzt sich das immer wieder vor. So wird dieser Garten immer größer, immer umfangreicher. Und ich meine, wie gesagt, wer weiß, wo das dann alles hinführt, weil wir haben ja verschiedene Gärten.
Natürlich, ne? Genau.
Das ist ja, wir haben, ich habe einmal den Garten, der jetzt hier als Drehbuchautor, so, das ist ja auch ein Wunsch, das ist ja auch eine Sache, die hat sich ja auch, ja, das ist eine Idee gewesen und die hat sich ja auch über Jahre, Jahrzehnte manifestiert. Mit anderen Worten, ich bin hier so lange auf den Sack gegangen, bis das irgendwann mal geklappt hat, oder so. Gut, also von daher bin ich da vielleicht auch echt so ein Paradebeispiel. Spiel, dass man sagt, naja, wenn du tatsächlich was in deinem Garten bestellen willst, dann musst du wirklich auch dranbleiben.
Ja, klar. Ne? Das ist ich glaube auch, also dass ich denke, jeder, auch der von unseren Hörerinnen und Hörern wird da sich wiedererkennen, denn jeder hat in irgendeiner Form das erlebt.
Ja, natürlich.
Ne? Also gewisse Dinge können manchmal so passieren, aber in der Regel und ich glaube, dass da kommen wir auch ein bisschen zu dem, was ich am Anfang von diesem Buch erzählt habe. Natürlich ist das ja auch ein Prozess. Selbst sowas wie Donald Trump wird Präsident, das ist ja auch, der ist mit 70 Jahren Präsident geworden. Er hat 70 Jahre, wenn man so will, darauf hingearbeitet mit seiner, was auch immer sein Antriebskraft war.
Ja, sein Garten ist. Ne?
Sein Garten ist.
Aber holla.
Genau, aber das ist ja, müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, haben wir schon oft drüber geredet, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Beispiel dafür, wie natürlich etwas Zeit braucht. Es geht nicht immer genau. Von jetzt auf gleich.
Ich meine, wie gesagt, um ganz kurz bei Trump zu bleiben, viele sagen ja, der ist ja eigentlich nur Präsident geworden, weil seine Gegenkandidatin, die Clinton, weil die so unpopulär war. So, hätte der jetzt da einen wirklich charismatischen Gegner gehabt, dann hätte man über Trump gelacht und dann wäre das eine geschichtliche
Anekdote,
Fußnote, verstehst du? Aber auch da gab es ja dann diesen Zufall, dass sie das dann geschafft haben, warum auch immer, warum Hillary Clinton auch so unpopulär war. Ja, ich will da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, aber das hat ja auch Gründe.
Ja.
So, und das haben die sich dann da sind halt verschiedene Ideen, sind da schräg gelaufen und quer gelaufen und irgendwann, und das hat sich dann,
Wahlsystem, weil im Endeffekt hat sie ja 3 Millionen Stimmen mehr gehabt. Aber ich glaube, genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn du es dann dir nämlich anguckst, gibt es oft ganz viele irrationale Ecken, an denen das eigentlich hätte gar nicht klappen dürfen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt mal wieder gehen in unsere Filmgeschichte, Titanic, der bis Avatar erfolgreichste Film aller Zeiten, hat auch jeder gesagt, das wird nichts, das wird ein Riesenflop, total teuer, über Budget, wer will denn Film gucken, wo man sowieso weiß, wie es ausgeht, all diese ganzen Dinge. Ja, ja. Also auch ganz viele völlig absurde Argumente. Und dann trotzdem, plom, wird es der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Ja, die Argumente waren ja gar nicht so absurd. Die waren ja durchaus, natürlich. Die haben ja durchaus, ne, aber gegen jede Vernunft ist der Film dann zu diesem
Riesen. Und deswegen ist da Vernunft auch vielleicht gar nicht immer so der Punkt. Aber ich glaube wirklich, um mal wieder zum spirituellen Garten zurückzukommen, weil das finde ich ist ja nun auch vor allen Dingen unser Thema. Ja. Na, also ich glaube, da ist es schon lohnenswert, sich ein Gartenbeet zu suchen und das zu bestellen und einfach mal zu gucken, was passiert. Sagen wir mal, nicht darauf zu hoffen oder so, dass es einfach so ganz aus dem Nichts passiert. Kann auch passieren. Wie gesagt, oder hier, Schlacko, unser Interviewpartner vor vielen Jahren, der da am Küchentisch plötzlich da diese Erleuchtungserfahrung hatte. Ja. Das kann passieren, gar keine Frage. Das
kann passieren, ja, aber darauf kann man es ja...
Und genauso kann es passieren, du meditierst 30 Jahre und hast das Gefühl, du hast dich überhaupt noch nicht entwickelt. Ich persönlich glaube, dass das eher mit dieser ganzen Theorie, die wir neulich mal besprochen hatten, von wegen ins kalte Wasser springen oder langsam ins kalte Wasser reingehen zu tun hat.
Ja.
Ich glaube schon, dass Leute, die 30 Jahre meditieren, definitiv sich entwickeln und definitiv auch sehr weise werden. Aber das läuft so über einen langen Zeitraum ab, dass sie das gar nicht so richtig mitkriegen und oft dann mal diese Frustrationserlebnisse haben. Aber im Endeffekt, wenn du mal mit solchen Leuten sprichst, selbst wenn sie gerade in so einem Tiefpunkt sind, merkst du, wow, die sind schon sehr offen und sehr weit in ihrem Verständnis dafür, was eigentlich los ist.
Genau. Also das ist auch so im Spirituellen. Ich meine, der Grundsamen einer jeden Spiritualität ist einfach mal kein Arschloch sein. Da würde ich mal so sagen, das ist die Grundidee. Einfach.
Das ist komplett richtig, wenn man das sogar mal einfach ganz simpel und ergreifend auf Liebe. Wiederum.
Auf Liebe.
Ja, denn ich glaube, da kommen wir nämlich auch dazu, was denn eigentlich aus dem Nichts, das alles ist, etwas in die Manifestation bringt. Was ist denn eigentlich die Energie dahinter?
Ja.
Ich würde jetzt behaupten, das ist Liebe. Und ich meine, das kannst du so, ich sag mal, wenn es jetzt mal Liebe ist ein viel größeres Wort als romantische Liebe. Natürlich geht es nicht um romantische. Aber wenn man es mal auf romantische Liebe kurz zurückführt, Mann und Frau verlieben sich, haben ein Kind, haben sie aus der Liebe heraus etwas geschaffen.
Absolut.
Also das zeigt uns die Natur, ganz simpel und ergreifend so. Ne? Und genauso ist es, denn ich liebe es, fliegen zu können. Ich würde es lieben, mal irgendwann fliegen zu können. Also setze ich alle meine Energie darin, irgendwie das hinzubekommen. Und dann irgendwann baue ich ein Flugzeug oder sowas. Oder ich liebe es, eine Sonnenblume im Garten zu haben. Also setze ich alles daran, dass es eine Sonnenblume wächst.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, deshalb ist die Liebe in ihrer größten Form auch das, was überhaupt alles erschaffen
absolut,
hat.
Absolut, absolut, ja.
Deswegen ist überhaupt etwas da und nicht.
Genau.
Weil was auch immer das alles ist, was nichts ist, aus irgendeinem Grund hat das alles, was nichts ist, ja in irgendeiner Form beschlossen, ich will jetzt aber das, was ist.
Ja, ja, genau. Ja? Guck mal, selbst solche Sachen wie zum Beispiel diese riesigen, massiven Häcksler, weißt du, die so Bäume, die ganze Äste und sowas alles, weißt du, wo du denkst, wenn ich da reinfalle, bin ich Moos.
Jetzt bin ich aber gespannt, wo du da.
Ja, aber trotzdem, das
von
ist
der
ja aus
Liebe,
einer.
Die aus nichts kommt,
das ist
Häcksler.
Ja, okay, ja, ja, das ist ja aus einer Idee entstanden, die.
Ich liebe es, keine Bäume zu haben.
Ich liebe es, ich würde es bevorzugen, dass meine Arbeit oder dass die Arbeit von den Leuten einfacher gemacht wird.
Good point. Ja, ja.
Also aus so einem, ich meine, der Erfinder von diesen Häckslermaschinen, der das bestimmt nicht gesagt hat, dann verkaufe ich das an die Mafia.
Gekommen?
Ja, ja, eben, ich habe jetzt das.
Das ist auch eine gute Idee. Wo ist die Idee jetzt hergekommen?
Aus
dem Nichts.
Nee,
oder hast du
aus dem Nichts? Nee, aber ich hab mir jetzt bewusst was gesucht, was am weitesten weg ist davon.
Okay.
Ja, und trotzdem, ich meine, das ist auch immer, was ich dem Henry oder meinem Sohn gesagt hat, nicht oder mein Sohn.
Ich wollte gerade sagen, was übrigens die gleiche Person ist. Ja,
genau. Weil ich so gesagt habe, dass
oder gibt's da was ich
das
nicht
sind
weiß.
Dann, das sind dann so Momente, die mich dann auch selber tatsächlich, wo ich mich selber fasziniere, wo ich so denke, guck mal, alles selbst dass wir hier sitzen in deiner Küche, alles, was hier um uns herum steht, ob das
du meinst jetzt in unserem Podcast-Studio.
Ja, in unserem total aufwendigen Podcast-Studio, dass das alles, dieses Design von dieser Lampe oder von diesen Schränken und so, das haben sich ja echt alles Leute ausgedacht. Ja. Und das ist alles aus einem, jedes, die Form des Glases, die okay, jetzt die Blume, die ja, Pflanze.
Aber die hat sich auch jemand ausgedacht.
Ja, dass sie da gepflanzt wurde.
Die Pflanze an sich hat sich auch jemand ausgedacht.
Ja, okay. Ja,
woher kommt die sonst her?
Ja, das, okay. Also
ich rede jetzt nicht von einer Person.
Nee.
Und ich rede jetzt auch nicht von einer Personifizierten, aber es gibt eine Kraft, will ich sagen, die hat sich diese Pflanze
ausgedacht. Absolut, genau.
Es gibt ja, weil diese Pflanze ist so, wie sie ist. Alles ist ja irgendwie so, wie es ist, weil aus diesem Plenum des Nichts ist etwas entstanden. Und
genau.
Wie gesagt, ich bin überzeugt, es ist sogar fast ein bisschen zwingende Logik, ist ja, dass diese Kraft die Liebe sein muss, weil die Liebe ist ja das Konstruktive.
Genau.
Also das ist ja das, was aus etwas, was kommen lässt, ist ja Liebe im ganz großen Sinne, wie wir es jetzt gerade versuchen, mit unseren schwachen Worten zu umschreiben.
Ja.
Und deswegen ist das auch die Kraft, die etwas realisieren lässt.
Ja, ja.
Und ich meine, das ist, da sieht man aber, dass die Liebe halt auch ein bisschen, dass sie gar nicht unbedingt so unambivalent vielleicht ist, weil Donald Trump liebt Macht. Und er hat seine große Liebe für Macht und für sich selbst, für sein Ego, hat dazu geführt, dass er Präsident geworden ist. Mit dazu beigetragen. Genau. Was auch immer da noch alles für Kräfte mitgespielt haben.
Genau, und Titanic ist deswegen einer der erfolgreichsten Filme, weil er halt, wie man so schön sagt, den Zeitgeist oder den Nerv der Zeit getroffen hat, nämlich indem er unsere romantischen Gefühle angesprochen hat und deswegen sind ganz viele Leute, die diese Erfahrung machen wollten, die sind dann ins Kino geeilt. Mhm. So, also da hat auch James Cameron hat diese Idee gehabt und die Idee ist nicht neu und auch die Geschichte ist bei weitem nicht jetzt revolutionär. Haben wir alle schon tausendmal, ist Romeo und Julia praktisch. Ja. Und aber er hat sie halt neu verpackt und aufwendig verpackt und mit Spektakel verpackt und so. Und auch das, was du gerade gesagt hast, Matrix oder so, auch das ist ja die uralte Heldenreise. Das ist ja diese.
Genau, da kommen wir jetzt gleich auch, glaube ich, nochmal zu. Ja. Weil das ist nämlich, also was ich eben noch sagen möchte vorher, was ich auch einen sehr guten Aspekt fand, was du meintest, war dieser gemeinschaftliche Aspekt.
Ja.
Also, dass wir ja unseren Storygarten mit drei Gärtnern bestellen oder manchmal sogar mehr Leuten. Ja. Unser Team ist ja noch ein bisschen größer. Und genauso ist es natürlich, wenn ich in einem Team in einem Garten arbeite, dann habe ich auch vielleicht eine größere Chance,
dann kann dass ich die Bohnen wachsen, Feld
kann
bestellen.
Ich ein größeres Feld bestellen, kann ich aber auch
ich kann genau. verschiedene Pflanzen, ich kann verschiedenes anbauen, ja.
Und das ist auch mein Plädoyer, warum Spiritualität auch in einer Gemeinschaft besser funktioniert.
Absolut.
Oder so, weil abgesehen davon, dass ich natürlich in einer gemeinschaftlichen, auf einer gemeinschaftlichen Ebene auch viel mehr über mich lerne.
Absolut. Ne?
Also
absolut.
Beziehung, ich lerne ja nur was über mich in der Beziehung zu einer anderen Person.
Ja.
Und wenn ich das natürlich schrecklich finde, dann sagt man, hell is other people. Ne? Das ist dann die, ne, wenn ich das.
Und ich meine, es ist doch einfach
oder
geil.
Oder es ist toll.
Es ist doch einfach toll, wenn man sich mit anderen Leuten, die einen ähnlichen Pfad gehen, wenn man sich da austauschen kann. Das ist doch super.
Ja, genau.
Ne? Und das nennt man dann Community, also genau, Gemeinschaft.
Gemeinschaft oder Gemeinde.
Gemeinde.
Ja, auch manchmal,
ja, ganz genau.
Also ich glaube, deswegen ist es auch nicht von ungefähr, dass auch zumindest mehr oder weniger alle spirituellen Pfade, die mir so bekannt sind, im Endeffekt diesen Gemeinschaftsaspekt auch
absolut,
haben.
Absolut.
Ne? Also vielleicht gibt es irgendwas, was mir nicht so einfällt, aber im Grunde genommen gibt es immer den gemeinschaftlichen Aspekt und auch den Wunsch der Menschen nach Gemeinschaft.
Absolut. Ne?
Und, ja, das ist ja auch, und ich glaube, und die Notwendigkeit. Ich meine, wir sind im Moment 7 Milliarden oder was auch immer, sind wir schon 8? Ich weiß es gar nicht.
Nee,
wie viele Milliarden? Auf jeden Fall eine Menge Milliarden Menschen auf diesem Planeten und wir sind immer eine Gemeinschaft, ob ich will oder nicht. Ich kann nicht allein, ich meine, natürlich kann ich alleine mich irgendwo hinhocken, aber ich glaube, diese Zeit des allein in der Höhle sitzen.
Das Interessante ist wirklich, vorbei. Also ich glaube auch, dass wenn wir tatsächlich morgen hören würden, dass ein Meteor auf die Erde zurast und der uns in, weiß nicht, in 2 Jahren auslöscht.
Ja.
Ne? Ich glaube auch, da würde sich ganz, ganz viel ändern und diese ganzen kleinteiligen Zwiste und Kriege würden vielleicht ganz, ganz schnell verschwinden Und man würde wirklich mit so einem gemeinsamen Ziel vor Augen, nämlich diesen Meteor davon abzubringen, die Erde zu zerstören oder die Menschheit wenigstens, würde es dann eine große Weltgemeinschaft geben. Ich meine, wir sind ja eine große Weltgemeinschaft, aber trotzdem gibt es ja, das kriegen wir, da brauchen wir ja nur mal zwei Minuten die Nachrichten gucken. Es gibt ja jeden Tag Sachen, wo du denkst, ach, muss das alles sein, irgendwie Konflikte und Kriege und sowas ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus
will. Ich glaube, man kann daraus einen ganz guten Schlenker ziehen zu dem, was du gerade angesprochen hattest mit der Heldenreise. Denn ich glaube, das Problem, was uns ja abhält, ist, die Weltgemeinschaft zu sein, ist ja eine wirkliche Gemeinschaft. Also wir sind eine Weltgemeinschaft, die unterteilt ist in kleinere und größere Gemeinschaften.
Genau.
Und Gruppen. Also, aber und was ja auch, also was ja auf einer gewissen Ebene total gut ist. Ich meine, jedes Individuum ist wertvoll. Ich meine, wir wäre ja völlig abstrus, wenn wir alle gleich wären. Und genauso ist es wichtig, dass es verschiedene Länder gibt, verschiedene Kulturen, etc. Ja. Aber ich glaube, das darunter liegende Gemeinschaftliche, das haben viele aus den Augen verloren und man ist sehr fokussiert auf die Unterschiede untereinander. Und ich glaube, da helfen uns Geschichten, wenn wir die Geschichten richtig verstehen, um zu erkennen, dass es eigentlich immer um das Gleiche geht und egal, ob ich irgendwie aus Afrika, aus Asien, aus Amerika, aus Australien oder aus Südamerika oder sonst woher komme, im Endeffekt, oder Europa, es geht immer um das Gleiche.
Genau.
Und jede Geschichte sagt mir das eigentlich. Und ich glaube, je näher die Geschichte, oder sagen wir mal so, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, wirklich fast jede Geschichte versucht mir da irgendwie diese Wahrheit zu kommunizieren. Aber bei manchen Geschichten ist es leichter zu erkennen als bei anderen.
Ja, ja.
Und zwar hat es damit zu tun, dass die Person, die es aufschreibt, wie klar sie aus dem Nichts, was alles ist, die Geschichte rausholt.
Ja.
Also, wie soll ich das sagen? Ein Beispiel, was unser Lehrer immer bringt, finde ich total gut, ist ein leeres Wasserglas. Ein volles Wasserglas, aber wirklich nur mit Wasser gefüllt.
Ja.
Wenn ich das jetzt da so hinstelle, da ist ein Glas voll Wasser, dann kann ich ja durchgucken. Dann sehe ich quasi, außer dass hier das jetzt so gerillt, aber wenn es ein normales Wasser ist, dann könnte ich dich dadurch sehen.
Genau.
Nehmen wir mal an, du bist jetzt die Idee. Die eine Idee, die eigentlich existiert. Die ganz große Idee, die Heldenreise, sag ich jetzt mal. Und die ist ja auch noch. Aber bleiben wir mal bei der Heldenreise.
Ja, ja.
So. Und wenn jetzt aber in dieses Wasserglas irgendwie rote Farbe kommt, dann ist das schon ziemlich eingefärbt. Und wenn ich jetzt noch blaue Farbe und grüne Farbe und gelbe Farbe habe, irgendwann ist das schwarz.
Mhm.
So, dann sehe ich von dem, was sich auf der anderen Seite befindet, gar nichts mehr. Oder vielleicht so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen.
Ja, ja.
Und dann ziehe ich quasi das da raus und verwandle das in eine Geschichte und da erkennt man vielleicht gar nicht mehr die Heldenreise, sage ich jetzt mal, um bei der Heldenreise zu bleiben. Oder was auch immer das große Thema ist, worum es eigentlich geht. Aber je klarer dieses Wasser in dem Glas ist, umso ungefilterter kommt die Geschichte dabei raus. Aus diesem Nichts.
Ja.
Hundertprozentig klar kann sie, glaube ich, nicht wiedergegeben werden. Weil das ist nur etwas, was ich erfahren kann. Sobald ich anfange, dieses Erlebnis zu kommunizieren, also zu sprechen oder aufzuschreiben, wird es schon gefiltert durch meine Persönlichkeit zum Beispiel oder durch meine Kultur oder so weiter.
Ja.
Und ich glaube deswegen, aber wenn es relativ klar ist, dann kommt eine Geschichte bei raus, die dem Leser oder der Leserin sozusagen sagt, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, das sind zum Beispiel Offenbarungsschriften. Bibel, Koran, Bhagavad Gita, die Sutras oder so, Buddhismus. Ne? Das sind Geschichten, die sind quasi durch dieses möglichst klare Wasserglas aus diesem Nichts gezogen worden. Die sind natürlich immer noch eingefärbt durch Kultur und Zeit und Ort und so, gar keine Frage. Das lässt sich, wie gesagt, in dem Moment, wo ich bin sicher, dass Buddha, dass Jesus, dass Krishna, dass Mohammed und all diese Leute, dass die alle erlebt haben, sie das Klare. Aber dann mussten sie es ja irgendwie kommunizieren. Vor allen Dingen an Leute, die dieses Klare nicht erlebt haben. Aus dem Nichts, was alles ist. Dieses, was sie da gesehen haben. Also mussten sie eine Geschichte erzählen, die diese Leute verstehen können. Mussten quasi alles benutzen, was man kannte.
Ne?
Und deshalb sind diese auch so unterschiedlich auf der oberen Ebene. Aber wie wir ja jedes Mal sagen, und so heißt ja auch unsere Sendung, viele Wege führen nach Om. Im Grunde genommen geht es immer um das Gleiche.
Es ist immer dieser Monomythos, die Heldenreise. Das Faszinierende daran ist halt tatsächlich, dass das Joseph Campbell und vor ihm auch Carl Jung, dass sie halt rausgefunden haben, dass das in jedem Kulturkreis wurden halt immer, damals gab es ja kein Fernsehen, es gab kein Internet, natürlich nicht, und da haben das halt irgendwelche Medizinleute oder so oder Stammesälteste, die haben halt diese Geschichten erzählt von dem Helden, der kein Held sein will und trotzdem raus muss. Ich sag ja auch immer, die Heldenreise ist 1:1 in der Matrix, die Heldenreise ist aber auch 1:1 drin, wenn ich mich sträube, den Abfall runterzubringen.
Genau, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Darüber haben wir schon gesprochen.
Ja, auch viele Sendungen und genau. Glaube, und vor allen Dingen Folge 3, kommen wir immer drauf zurück, ist ja genau so das Ding.
Ne, und das ist so, das finde ich so unglaublich faszinierend. Das ist wirklich diese eine Geschichte, die uns wirklich, die wir alle verstehen, die wir alle selber leben.
Ja, genau.
Und ja, genau, also man kann sagen, Leben. Durch diese Geschichte erfahren wir ganz viel. Und das machen ja gute Geschichten. Gute Geschichten verraten ja auch ganz viel über uns selber.
Genau, ne? und teilen uns das, aber auch viel mit.
Genau.
Und sind Spiegel, natürlich. Und genau. Deswegen, ich habe jetzt gerade ja von den klassischen Offenbarungen gesprochen.
Ja.
Aber ich würde ja persönlich noch viel weitergehen. Ich würde sagen, dass gewisse Geschichten, mein Beispiel ist immer die Harry Potter Romane,
ja,
sind ein super Beispiel dafür, weil, wenn ich die Geschichte richtig verstehe, war das ja auch eine Art Offenbarung. Frau Rowling saß ja in irgendeinem Zug und hatte plötzlich die ganze Geschichte im Kopf.
Ja.
Dann natürlich musste sie die dann noch, ich will ja gar nicht sagen, die Frau musste natürlich hart arbeiten, um die aufzuschreiben. Das ist ja was ganz anderes, aus jetzt einer Romanserie mit 7 Büchern über tausende von Seiten zu machen. Und ich würde, aber trotzdem, sie hat es hinbekommen, und ich würde sogar behaupten, da steckt ja nicht nur die Heldenreise, sondern da steckt alles drin.
Da steckt alles drin.
Ich würde sagen, wenn jetzt in 1000 Jahren Leute plötzlich die Bücher finden und daraus eine Art Religion machen würden, du könntest aus Harry Potter, könntest du eine Art Religion machen, da gibt es alles, was es auch in allen anderen Offenbarungsschriften gibt.
Das könntest du aber auch aus Superman. Das habe ich immer gedacht, dass man das bei Superman zum Beispiel auch gut machen könnte. Weil es gab ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob es der Trailer war von dem letzten Superman oder so, oder von dem, weißt du, der mit Henry Cavill, der erste. Also da habe ich schon so gedacht, das ist schon sehr, wo man so das Gefühl hat, jetzt kommt Jesus.
Ja, da will ich aber, da muss ich kurz widersprechen. Da verwechseln wir jetzt, glaube ich, aber zwei Dinge. Das eine, das ist, ich weiß welchen, das ist der Superman davor mit Brandon Routh
von Bryan
Singer. Weil der hat extrem mit diesen Jesus-Bildern gespielt, auch im Film und in der Musik und so. Das
genau.
ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist eher eine, wie soll ich sagen, eine bewusste Zitat sozusagen von jetzt, also da sitzt jemand und sagt sich so, wir machen jetzt mal aus Superman, weil Superman, ich glaube, ist Jesus. Aber wenn du jetzt wirklich ganz klar einfach die 7 Harry Potter Bücher nimmst und sagst so, und nach denen lebe ich jetzt. Ich versuche jetzt aus diesen Harry Potter, wie Leute aus der Bibel oder aus dem Koran oder ich versuche da jetzt Lebensweisheiten rauszuholen und so. Ich glaube, das würde vielleicht sogar gehen. Also zumindest im Groben. Ne? Und genau das Gleiche würde ich sogar behaupten, ist, wenn du den Song Strauß der Beatles nimmst. Es ist auch eine besondere Musik. Oder Shakespeare.
Ja.
Ich glaube, es gibt, das, was ich sagen will, es gibt ein paar Sachen, die sind irgendwie so auch in die Welt geworfen worden. Und die haben ja einen riesen Einfluss. Ich habe neulich jetzt in Amerika habe ich mit jemandem drüber gesprochen, der meinte, ja, also die Jugend von heute, die tätowieren sich jetzt alle Harry Potter-Symbole. Und ich war überhaupt nicht überrascht. Ich habe sofort gedacht, ja, das macht total Sinn, weil das sind alles Leute, die sind damit aufgewachsen. Die sind aus einer Generation, die mit klassischen Religionen oder so nicht viel anfangen können, die aber in diesen Romanen unheimlich viel gefunden haben. Über sich, über das Leben, all diese Dinge. Ja. Und die würden nicht sagen, das ist ihre Religion. Vielleicht gibt es einige. Aber ich glaube, die meisten Leute würden einfach nur sagen, nee, da finde ich mich wieder, da fühle ich mich wohl, habe ich was raus gelernt. Und deswegen trage ich dieses Symbol, wie andere Leute ein Kreuz.
Absolut. Ich meine, Fan sein, das geht schon, gerade so, wenn du Teenager bist, dann das geht schon in Religion. Was sage ich denn da, wenn du Teenager bist? Ich meine, guck dir doch an jetzt hier diese ganze Diskussion um Star Wars. Ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wo ich ja der Meinung bin, weil ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass diese Trilogie, die der Ryan, wie heißt er?
Johnson.
Ja.
Ja.
Dass das jetzt abgesagt wurde. Das habe ich gehört. Naja, lass mich mal. Ja. Gehen wir mal nur mal davon aus, dass das jetzt tatsächlich so schlimm stimmt, weil der letzte Star Wars so unglaublich zerrissen wurde. Und ich finde gerade so diese Star Wars Fans, die so in unserem Alter sind, weil bei den Kindern ist es wieder was ganz anderes, Star Wars Fans, die in unserem Alter sind, das sind echt so, es gibt wirklich so Star Wars Fundamentalisten.
Aber das haben wir ja tatsächlich vor zwei Folgen das ausführlich besprochen, wenn sich das einer anhören möchte, das ist glaube ich vor zwei Folgen die Sendung gewesen.
Ja, genau. Na,
du hast komplett recht, Star Wars ist ein anderes Beispiel dafür. Da hat glaube ich George Lucas noch weitaus bewusster versucht, einen modernen Mythos zu produzieren. Deshalb sehe ich das da, wobei das auch natürlich in seiner Wirkung extrem gut funktioniert hat. Von dem her war da auch sicherlich eine Menge Inspiration im Werk.
Naja, aber nein. Das ist wie gesagt, dem Original Star Wars liegt ja auch die Heldenreise, sogar 1:1. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern das, was die Leute daraus gemacht haben, weil du gerade sagtest, in ein paar Jahren, da wird es, da gibt es vielleicht Bücher darüber, wie Leute die Lehren aus Harry Potter. Ich meine, das gibt es auch heute schon. Ich hab zum Beispiel ein Buch, wo praktisch das Dharma, also der spirituelle Weg des Buddhisten, wo das mit Star Wars, ja, wo sich da buddhistische Sachen oder religiöse Sachen oder ich
habe gerade einen Artikel gelesen, warum Star Wars genau das ganz viel mit Anthroposophie zu tun hat.
Ja, genau. Oder ich kann mich erinnern, dass es sogar Philosophie und Star Trek.
Gibt's, ne? Ganz also viele. Es gibt Philosophie und Matrix, Philosophie und Herr der Ringe. Genau.
Natürlich, weil die Autoren, die das geschrieben haben, natürlich auch da irgendwie affin waren oder so. Ne?
Ja, aber ich glaube, es gibt eben Leute, die das nicht bewusst machen. Deswegen meine ich, für mich ist es ein Unterschied zwischen J.K. Rowling und Harry Potter, so ein bisschen. Ja. Ohne, dass ich das jetzt genau weiß. Ich kenne die Frau nicht, keine Ahnung.
Nein,
ich weiß, was ich aus Artikeln und Interviews weiß, ist George Lucas wirklich hingegangen und hat gesagt, ich möchte einen Mythos für die Jugend von heute, also 1977, produzieren, weil es keinen mehr gibt, der sie gemeinschaftlich zusammenbringt.
Ja, ja,
also benutze absolut. Ich Joseph Campbell, der war sich dessen bewusst, das haben wir auch schon oft drüber geredet. Ne? Und ich spreche mit Mystikern aus allen Religionen. Es gibt Berichte, dass er mit Sufis, dass er mit Anthroposophen, dass er mit buddhistischen Mönchen gesprochen hat und hat daraus diese Welt geschaffen.
Die Macht.
So. Also ja, aber alles, ja, die ganz so. Während J.K. Rowling, wenn ich das so verstehe, im Zug gesessen hat und diese Geschichte hatte. Und natürlich
und das
hat
ist
sie
gewachsen.
Die gleiche Geschichte erzählt. Ja, weil, darauf will ich ja hinaus, dass diese eine Geschichte ist ja die Heldenreise. Und die Heldenreise ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern sie ist quasi sozusagen ja das, wie soll ich sagen, so
das Leben.
Das Leben, genau. Und die Schöpfung an sich und alles.
Und ich meine, guck mal, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an zu unserer Arbeit. Wir wissen auch, dass das dass eine Geschichte, eine Kobra-Geschichte, die jede Geschichte muss ein Auf und Ab haben. Es muss was auf dem Spiel stehen. Also wir können nicht einfach nur erzählen, ja, die Helden fahren über die Autobahn.
Nee.
Und dann fahren einfach, unterhalten sich.
Am Ende kommen sie an.
Ne, am Ende kommen sie an.
Ja.
Genau.
Schön hier.
Stinklangweilig, würde sich keine Sau angucken. So, das heißt also, du musst immer irgendwie dafür sorgen, dass es irgendein Drama, ein Problem gibt, was die Helden dann, wer immer das auch sein mag, überwinden müssen. So wie in unserem Leben.
So wie bei der Entwicklung einer Kobra-Folge.
Ja.
Weil wenn du dir mal überlegst, wie unsere Kobra-Folgen-Entwicklung manchmal gehen, haben wir nämlich genau das Gleiche. Wir haben auch die Heldenreise. Wir fangen irgendwie an und vielleicht wir haben gar keinen Bock, jetzt heute anzufangen zu arbeiten. Ja. Fangen wir mal an und dann geht's los und irgendwann kommt der Tiefpunkt oder am Anfang haben wir gute Ideen, wir sind sozusagen unsere eigenen Verbündeten, dann kommt aber irgendwann mal der Tiefpunkt, das funktioniert überhaupt nicht, die Geschichte, was ein Scheiß, wir kommen nicht weiter, man liegt irgendwie nachmittags um 4 in der brütenden Hitze auf dem Boden rum und keinem von uns fällt irgendwas ein und man denkt sich, komm, wir lassen das mal Ganze und ich kann eigentlich auch gar nicht schreiben, ich sollte im Supermarkt an der Kasse besser anfangen oder so und irgendwann plötzlich kommt aber doch irgendwie dann diese nächste Idee und man ist wieder ganz oben und am Ende ist man fertig und tralala und freudig.
Und das ist alles. Wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, selbst sowas Simples wie Abfall runterbringen. Ja, der Sohn, der Abfall runterbringen muss.
Oh ja,
das kennst du. Du bist der Antagonist und sagst zu deinem Sohn, bring den Abfall runter.
Ich bin dein Vater.
Genau.
Nein!
Ich will nicht. Also du hast die Weigerung. Ja. Irgendwann hast du dann das, sagt er sich, ah komm, okay, mach ich's halt. Auf dem Weg nach unten passiert dann plötzlich irgendwas Tolles und ihm kommt plötzlich die Idee, Mensch, ich könnte doch eigentlich noch 5 Minuten an der PlayStation, weißt du, irgendwas. Und da, durch das eine ergibt dafür sich muss das er nicht andere. Zum
Abfall, Alba.
Nein, ich meine nur, ja. Du weißt, was ich meine. Also selbst so ein, und am Ende, wenn er die Tat vollbracht hat, wenn der Drache geschlagen ist und wenn die Abfalltüte ja. im Abfall gelandet ist, dann hat man, ich meine, okay, jetzt dann Sohn wird jetzt nicht da stehen und denken, ich habe jetzt wirklich was geschafft. Aber es ist so.
Nein, ich kann dir das genau sagen. Also ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen, haben wir das ein paar Mal erlebt, habe ich auch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass, also unser Sohn ist ja jetzt so 13
ja.
und dass man ihn ganz oft quasi zu seinem Glück zwingen muss. Ja, also dann hat er einfach keinen Bock, irgendwas zu machen. Also auch sag ich mal, okay, du hilfst jetzt mal, ja. irgendwie, als wir jetzt in den USA waren, da in der Community, wir kochen jetzt für irgendwie 60 Leute, du hilfst jetzt mit beim Kochen. Kein Bock, bla bla bla. Nein, du machst jetzt mit. Okay, wir haben ihn quasi dann gezwungen, mitzumachen. Und dann war er plötzlich total begeistert ja, dabei, natürlich. Hat total was Tolles erlebt, hat plötzlich ein Erfolgserlebnis gehabt, war plötzlich ja. richtig gut in irgendwas, all solche Dinge. Und war am Ende des Abends, wo dann alle das gegessen haben, alle waren happy, war ja auch happy.
Ja,
also war es eine Heldenreise, ganz klassisch.
Gandalf, in dem Fall hast du die Rolle des Mentoren übernommen.
Ja, genau.
Und manchmal auch die Rolle des Antagonisten, aber das ist ja der Elternsein heißt ja Mentor sein. Und Obi-Wan Kenobi, Gandalf und wie sie alle heißen, bei Rocky war es dann Mikey, der Trainer ja. und sowas alles. Also diese Leute, die den Weg schon gemacht haben, und dann einfach aus ihrer Erfahrung versuchen, den jungen Helden, den unerfahrenen Helden in die richtige Richtung zu. Und deswegen sage ich ja zum Beispiel auch immer, wenn du Leuten begegnest, weißt du so, sei es an der Supermarktkasse, sei es in der Bank oder irgendwo so, wo du denkst, oh Gott, der geht mir jetzt so auf den Sack. Ja, das sind Schwellenhüter.
Mhm.
Ja, auch tauchen auch in jeder Geschichte auf. Das sind Leute, die wollen per se nichts Böses. Aber die stellen dich jetzt so ein bisschen auf der Probe. So, da nämlich die Probe ist, schaffst du es nicht wütend zu werden, nicht auszurasten.
Kein Arschloch zu werden.
Und kein Arschloch zu werden.
Genau, in der Ganz Liebe
genau.
zu bleiben.
Und deswegen, genau, in der Liebe zu bleiben. Und deswegen sollte man da jedes Mal, wenn man so einer Person gegenübersteht, einfach mal tief, deswegen sagt man ja auch, einfach tief durchatmen, dich beruhigen und dann einfach vernünftig mit solchen Leuten reden. Ich weiß, es ist schwer, aber das sind so unsere kleinen Heldenreisen, unsere kleinen Geschichten, die ja. man, ja.
Ja.
Die das Leben ausmachen.
Und ich glaube, im Großen ist jetzt ja auch noch die nächste Frage, die sich so ein bisschen anschließt, wo ich glaube, da haben wir jetzt schon viel eigentlich auch Antworten drauf gegeben, ist eigentlich, wie wichtig sind denn eigentlich Geschichten? Überhaupt für ne? Und eigentlich ist, ich glaube, wir haben jetzt schon völlig klar gemacht, dass Geschichten natürlich total wichtig sind. Im Endeffekt ist alles eine Geschichte. Das heißt ja nicht nur umsonst die Geschichte der Menschheit. Es ist ja eine Geschichte. Es ist ja, ja alles eine Geschichte.
Also ich denke, Geschichten sind super, super wichtig. Und eben, weil sie unser Leben widerspiegeln, weil sie uns Mut machen, weil sie uns inspirieren. Und ohne Geschichten, ich meine, das seit der frühesten Menschheit werden Geschichten erzählt. Ne? Und von daher wird es das immer geben und von daher wären wir auch nicht müde, immer der gleichen Geschichte zuzuhören.
Genau, aber was ich noch interessant finde, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube sogar fast beim letzten Mal ein bisschen, aber weil es, finde ich, zum Thema passt, kann man es ja nochmal aufgreifen, ist ja die Frage, auch was für eine Botschaft gibt uns die Geschichte denn, sagen wir mal, also die Grundgeschichte ist immer die gleiche. Das ja. haben wir ja, also ich glaube auch wirklich, das geht, also um das vielleicht noch zu sagen, es geht, glaube ich, noch tiefer als nur die Heldenreise. Die Heldenreise ist quasi die äußere Form und innen drin, also ich würde sogar behaupten, die Schöpfung an sich ist eine große Heldenreise.
Wahrscheinlich.
Also das
ja,
ist wie ein Fraktal. Genau. Es ist ein Makro und ein Mikro. Also das was nee, du gerade sagtest, ob das jetzt das Wegbringen des Mülls ist, bis hin.
Ja, aber worum geht es denn zum Beispiel beim Müll wegbringen? Es geht doch darum, loszulassen.
Den Müll. Genau, damit Müll. Er in die Mülltonne fällt.
Aber diese wenn der sich mit allen verstehst du, wenn der sich total weigert, den Müll runterzubringen
ja.
und dann aber irgendwann der Punkt erreicht ist, wo er sagt, oh Gott, ja, da mache ich das jetzt eben.
Ja.
Das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, weil er hat wirklich losgelassen in dem Moment, genau. Und hat sich mit dem Gedanken abgefunden, ich gehe jetzt runter, bringe den Müll weg.
Ja.
Verstehst du? Und so, und das sind da solche Sachen, wann, wie lange ist es gesund, an einer gewissen Sache hängen zu bleiben? Oder sagen wir jetzt, wenn du in einer romantischen Beziehung bist mit einem Partner, wann ist es gut und wann wird so eine Beziehung toxisch? Verstehst du? Mhm. Auch da den Punkt zu erkennen, wann ist, also es geht um Festhalten und Loslassen. Das
genau.
Ist ja,
und deswegen sage ich, also ich glaube, die ganze Schöpfung ist quasi auch eine Heldenreise.
Ja, das ist ja auch dieses, wie nennt man das, also wie soll man das sagen? Dieses ja, wellenartige, ja, Druck.
Genau, also wie es so genau ist. Ja, wir wissen ja noch nicht so genau, wie es mit dem Universum aussieht, aber es scheint ja offensichtlich eine Art Ursprungseffekt gegeben zu haben, allgemein als Urknall bezeichnet. Gibt ja Physiker, die sagen, den gab es nicht und hin und her, aber irgendwie, es scheint ja zumindest irgendwann mal etwas entstanden zu sein und es breitet sich aus. Ob es dann irgendwann mal wieder zusammenfällt, ewig weitergeht, also da gibt es ja verschiedene Thesen drüber. Ja. Ich glaube, im Grunde genommen, aber es ist eben im Makro wie im Mikro exakt gleich. Und deswegen, ob das jetzt eben der Müll ist, Star Wars, der Zweite Weltkrieg, die Geschichte der Menschheit, die Galaxis, das Universum, egal. Es ist im Grunde genommen, es findet eine Art Bewegung statt. Und das ist immer die Bewegung der aus dem Nichts, der Entstehung, der Erhaltung und der Rückkehr ins Nichts. Und das ist der Bogen, der irgendwie scheinbar ist da ist. Das ist ja das, was man sich angucken kann.
Ja, genau.
Etwas wird geboren, etwas lebt, etwas stirbt. So, Punkt.
So, ganz und, genau, und, so ist es mit allen.
Genau, und dass die Heldenreise eben sozusagen dir beibringt, dass du quasi irgendwann dass du Hindernisse überwinden musst, dass du große Ängste überwinden musst, dass du aber auch am Ende alles loslassen
musst, dann um neu geboren zu werden.
Genau. Und dann geht das Gleiche von vorne los.
Genau. Ganz genau.
Und ich glaube, das ist ja das, was jede Geschichte erzählt, aber ich glaube, es ist noch ein Unterschied, wie ich es erzähle. Und ich glaube wirklich, die Qualität oder besser gesagt die Tonalität der Geschichte, die wiederum hat einen gewissen Feedback-Loop auch auf die Gesellschaft. Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ne? Wir hatten jetzt eine ganze lange Phase von vielen dystopischen Geschichten. Da ist jetzt natürlich die große Frage, was war zuerst da, ne? Die dystopische Geschichte oder der Trump oder das Huhn oder das Ei? Also inwiefern hat sich Zynismus, der jetzt, sagen wir mal doch, dass man das Gefühl hat, dass er sich sehr entwickelt hat, wie weit ist der aus diesen Geschichten quasi so mitgefüttert worden?
Naja.
Oder sind die nur eine Reflexion von einer Bewegung, die sowieso stattgefunden hat?
Naja, ich denke, was mich halt so ein bisschen schockiert, das ist halt tatsächlich, dass das dass ich so das Gefühl habe, dass so diese Geschichten, die man sich halt erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg, die Erfahrungen, die man daraus gemacht hat, dass die so langsam in Vergessenheit geraten, dass jetzt da eine Generation ranwächst, die damit nichts mehr zu tun hat. Wir gehörten ja noch zu der Generation, uns hat man ja das in der Schule um die Ohren gehauen, bis es uns wirklich aus sprichwörtlich aus den Ohren wieder rauskam, und dadurch sind wir sensibilisiert, die Generation danach schon nicht mehr, weil wir hatten ja auch Eltern, die davon noch betroffen waren und so. Und das macht mir so ein bisschen Angst. Aber ich sehe da auch, wie bei einer Geschichte, so eine Wellenbewegung, dass jetzt halt selbst sowas Grausames wie der Zweite Weltkrieg und mit allem, was dazugehörte, offensichtlich jetzt von einigen Leuten, es war halt eine geschichtliche Randnote, und dass das so ein bisschen verharmlost wird und das finde ich so beunruhigend, dass man offensichtlich aus den Geschichten nichts gelernt
der
hat.
Der Geschichte.
Aus der
In
Geschichte.
Dem Fall wäre es jetzt die Geschichte, ich meine jetzt.
Ja, genau.
History.
Ich meine, guck mal, der Steven Spielberg, der hat ja dann irgendwann nach Schindlers Liste angefangen, diese ganzen, diese Holocaust-Überlebenden zu interviewen und die Geschichten zu archivieren, eben aus dem Grund, weil es von diesen Leuten kaum noch welche gibt.
Ja.
Na? So, und um diese Geschichten zu erhalten, um sie einfach uns immer wieder vor Augen zu führen. Und deswegen gibt es, was weiß ich, ob das jetzt das Mahnmal ist in Berlin, was ich sehr, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, was ich unglaublich toll finde. Oder zum Beispiel die Stolpersteine, die wir in der Bochumer City haben, wo, wenn man sich wirklich mal davor stellt und diese Namen liest und mal versucht, so ein bisschen im Kopf nachzudenken, Moment mal, das war die Mutter, das war der Vater und das waren die Kinder. Die Kinder sind aber da gestorben und die Eltern sind da gestorben, umgebracht worden. Und was da für ein Drama hintersteckt, hinter diesen simplen Stolperstein, ja, das sind diese, für alle, die das jetzt vielleicht nicht wissen, ist Stolperstein, das ist so eine, ja, wie nennt man das? Ist das eine Kunstinstallation oder sowas? Also da hat ein Künstler
eine Initiative,
mit. Ja, genau, ja. Eine Kunstinitiative. Da werden halt so im Boden, also bei uns in Bochum zum Beispiel in der Einkaufszone, werden dann sowieso, wie sagt man noch, wie nennt man diese Steine, werden halt so quadratische Steine werden halt ersetzt durch so metallene Steine, in dem was eingraviert ist, nämlich die Namen von den Leuten, die in diesen Häusern gelebt haben. Mhm. Jüdische Leute, die dann irgendwann von den Nazis umgebracht wurden. So, und da hast du wirklich, du stehst da und du siehst das und ich warte auf meine Frau, die in irgendeinem Modeladen ist, und mit einmal wird mir dieses Drama dieser Familie bewusst, was sich dann vor meinen Füßen plötzlich da liegt. Und ich
das heißt, stehe. Du hast dir eigentlich deren Geschichte, wenn man so will, fast insofern natürlich in einer gewissen Form ausgedacht.
Ausgedacht, ja. Anhand der Daten.
Der Daten, natürlich. Also ich meine, also du weißt nicht genau, was passiert, aber du weißt natürlich, dass etwas Schlimmes passiert.
Es hat mein Herz zerrissen.
Ja.
Alleine der Gedanke, dass dieses kleine Mädchen und ihr Bruder, dass die von den Eltern weggerissen wurden und an ganz unterschiedlichen Orten gestorben sind und auch zu ganz unterschiedlichen Jahren und.
Okay, aber interessant, dass du jetzt darauf kommst, weil das ist jetzt total so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Das ist interessant, weil eigentlich, also ich glaube, es kommt aus der Idee, dass diese Geschichten dieser Menschen in Vergessenheit geraten, weil wir uns ja fragen, wie wichtig sind Geschichten.
Genau.
Ne, also das, ich glaube, ich habe es ein bisschen kosmischer gesehen. Du versuchst es jetzt gerade richtigerweise ja auch auf einen konkreten Punkt zu bringen. Also wenn ich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs vergesse, der Klassiker ist ja, wenn du die Geschichte vergisst, bist du verflucht, sie zu wiederholen.
Genau, ne? Genau. Und das macht mir so ein bisschen Angst, so, ne? dass man halt mit diesen, dass die Menschen nicht die Warnzeichen erkennen, die es jetzt so gibt.
Ja, also, ja, okay, ja, ja, verstehe, ja, was du meinst. Genau. Also es ist wahrscheinlich so ein, also wie gesagt, meine Frage ist einfach so ein bisschen, wie weit ist man auch verantwortlich als Geschichtenerzähler, solche Geschichten wachzuhalten? Also ich meine zum Beispiel Steven Spielberg, ich meine, es ist ehrlich gesagt schon lange her, aber es steht, das ist von 93, aber dann steht das Liste gemacht für auch nochmal Leute, die vielleicht das nicht mehr so präsent hatten, ne?
Ja,
oder so. Und gleichzeitig aber auch die Frage, jetzt auch mal in der reinen Fiktion, ne? Also ich finde es ja faszinierend, wie viele Weltuntergangsszenarien Filme Hollywood uns in den letzten 20, 30 Jahren vorgeführt hat. Und wie eigentlich, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das ganze Genre des apokalyptischen Romans, der apokalyptischen Filme, also die Apokalypse an sich, findet ja im Medial seit 30 Jahren, sagen wir mal, immer stärker statt. Und da frage ich mich jetzt eben auf der einen Seite, ja, was war zuerst da? Oder ist es etwas, was sich so gegenseitig hochschaukelt? Und wie weit ist man vielleicht als Geschichtenerzähler auch in der Verantwortung, ich sag mal, eine andere Geschichte oder zumindest eine andere Form der Geschichte zu erzählen? Weil wir haben ja gesagt, es gibt de facto eine große Geschichte. Und um damit auch vielleicht das kollektive Bewusstsein zu verändern. Also tut es das oder nicht? Also wenn jetzt immer nur Düsternis im Fernsehen läuft, im Kino läuft, wie weit spiegelt sich das oder wie weit wirkt sich das auf meine eigene Weltsicht aus?
Und, ja.
Oder
ja, das
gerade jetzt im Fiktionalen. Ich rede jetzt nicht von dokumentarischen Filmen so, sondern
ich meine, wie gesagt, es kommt ja darauf an, wie das erzählt wird. So, wenn du zum Beispiel den Dawn of the Dead, den Zombie-Film von George R. Romero aus den 70er Jahren. Zombies im Kaufhaus hier in Deutschland oder einfach nur Zombie. Der hat mich ja als Teenager unheimlich fasziniert. Ich fand es gruselig, finde Zombies heute noch gruselig, sind so mit meinen Lieblingsmonster. Und Aber so die den wahren, was der Filmemacher mir eigentlich erzählen wollte, das kam viel, viel später. Hm. Das ist ja das Interessante, wenn man plötzlich sich dann nochmal so Sachen anguckt und mit einmal wird einem klar, Moment mal, der will ja da was ganz anderes erzählen. Der will ja erzählen, dass das selbst, das ist ja eine Konsumkritik, dass selbst klar. Leute, die tot sind, dass die noch in die Shopping Mall gehen, weil sie sich irgendwie daran erinnern können, dass sie da mal eine gute Zeit haben. Das wird sogar in dem Film thematisiert. Mhm. Aber ich habe natürlich nur die Action gesehen und gruselige, fleischfressende Menschen und sowas alles. Ne? Das ist natürlich tatsächlich dann wirklich die Aufgabe des Filmemachers oder des Künstlers oder des Kreativen, wie man mir solche Sachen, Botschaften vermittelt. Mhm. Und das ist ja das Tolle ob ich jetzt einen tollen Roman lese oder einen tollen Film sehe oder was auch immer. Ne?
Weil ich denke mir zum Beispiel, dass so ein Film wie Star Wars oder Harry Potter oder Herr der Ringe oder die Matrix, also die Filme, die nun mal schon sehr nah an der Heldenreise dran sind und auch, sagen wir mal, spirituelle Inhalte transportieren, extrem geholfen haben für viele Leute oder vielen Leuten eine Art Vokabular für diese Sachen zu finden. Ja, weil absolut. wer sich jetzt nicht mehr irgendeiner klassischen Religion zugehörig fühlt, der hat ja trotzdem spirituelle Erlebnisse oder Wünsche oder Sehnsüchte und wie will er die artikulieren oder sie? Und ich glaube, da haben zum Beispiel diese Filme geholfen. Und ich glaube, vielen Leuten auch geholfen, überhaupt die Welt besser zu verstehen.
Absolut, da bin ich mir auch sicher. Weil zumal ja auch Religion, also aus meiner Zeit, aus der Teenagerzeit, kann ich mich erinnern, hatte Religion ja immer einen schlechten Nachgeschmack.
Ja, es hat sich ja nicht verändert. Das ist ja viel, absolut, viel extremer geworden.
Ich sehe es anders. Also meine Einstellung hat sich schon
geändert. Okay, meine persönliche auch, aber ich glaube, die große Masse.
Ne? Also ich habe es irgendwann kapiert. Ich habe es wirklich kapiert, was das bedeutet. Hm. Gemeinde. Hm. Ich habe es kapiert, auch damals der Konfirmationsunterricht und die Konfirmation. Für mich war das einfach nur, das habe ich auch schon mal erwähnt in irgendeiner Podcast-Folge, war das einfach nur ein Grund, um Geld zu kriegen, um mir einen Videorekorder zu kaufen. Aber der wahre Grund...
War auch eine
Grund,
gute Idee, die du dann manifestiert.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der wahre Grund, der hinter so einer Konfirmation steckt, das ist ja wie im jüdischen Glauben, die Bar Mitzwa, das ist ja praktisch der Eintritt vom Kind ins Erwachsenenleben. Mhm. Ja, das ist ja das wird ja im bei den Urvölkern wird das ja zelebriert. Also
das ist ja ein großer
Moment. Bei uns ist es einfach nur Hand aufhalten.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass genau dieser Effekt oder diese Intention gar nicht mehr vorhanden ist.
Ja, aber das ist doch traurig.
Spürbar ist. Natürlich ist es traurig. Ne, und ich meine, das ist ja ein Ding, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass den Jugendlichen nicht erst seit den letzten 20, nee, nee. Würde man sagen, seit, weiß nicht, 70, 80 Jahren spätestens die Initiation fehlt. Und dass man das gerade bei jungen Männern sehen kann, dass eben ohne ein initiatorisch oder eine Initiation eine Entwicklung nicht weitergeht.
Genau. Und die suchen sich dann irgendwas anderes. Ob sie jetzt Mitglieder in einem Rockerclub werden oder irgendeiner fundamentalistischen oder was weiß ich oder irgendeinem Kult oder irgendwas anderem beitreten.
Oder einfach nur Extremsport machen.
Ja, oder Extremsport oder irgendwas, wo sie sich bestätigt sehen und wo diese Bedürfnisse praktisch befriedigt werden.
Ich denke, dass eben die richtigen Geschichten zumindest eben helfen können. Deswegen finde ich es so interessant, als ich gehört habe, dass die Jugendlichen heute sich Harry Potter-Symbole tätowieren, weil das eben, das ist deren...
Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gehört.
Mir hat das jemand erzählt. Ich meine, ich kenne mich im Tattoo-Bereich überhaupt nicht aus.
Da muss ich mal echt nachfragen.
Ne? Also vielleicht ist das auch nur in Amerika so. Das war jetzt ja in den USA jemand. Ja. Ne? Der arbeitet in der Shopping Mall in der Nähe von einem Tattoo-Studio. Und die haben ihm das gesagt. Okay. Das kann ja sein, dass das in Amerika so ist.
Natürlich, klar. Warum nicht?
Und ich finde es ja eben spannend, weil ich glaube wirklich, das ist etwas, wo jetzt Leute einen moralischen Kompass sich rauslesen können. Ja. Wo sie aber auch, ich meine, Spoiler Alert, Harry Potter stirbt ja irgendwann und kommt ins Jenseits und trifft Dumbledore im letzten Buch und hast du den Film nicht gesehen?
Doch.
Die Bücher nicht gelesen?
Wo stirbt er denn da?
Ja, lies nochmal das letzte Buch.
Ach so, okay.
Ne? Also er hat da ja sogar den klassischen Tod Wiedergeburt und so weiter. Hat also auch sogar auf der ganz existenziellen, spirituellen Ebene, gibt es dir irgendwelche ja, Antworten in irgendeiner Form oder zumindest adressiert ist, diese Fragen. Und deswegen ist das wahrscheinlich was, was viele Leute, weil die sagen, weiß ich nicht, Bibel oder jetzt Amerika ist ja nochmal christlich, Bibel kann ich nichts anfangen und so. Ja. Und vielleicht mit den New Age und alles andere finden sie auch doof oder wie auch immer. Und da ist das plötzlich so ein und da ist das ja, wo ich denke, wow, überleg mal, was für eine unglaubliche Verantwortung oder beziehungsweise was für ein Beitrag J.K. Rowling da in dieser Zugfahrt. Absolut. Stell dir vor, die hätte sich die Sache überlegt, Zauberer, Quatsch, schreibe ich nicht auf. Oder eigentlich habe ich ja kein Geld, ich muss ja, das kommt ja noch dazu, ne, die Geschichte von ihr, dass sie das ja quasi da so Arbeitslosigkeit
auch ihre,
geschrieben
auch
hat.
Ihre Geschichte ist auch eine Heldenreise.
Also ich meine,
die übrigens verfilmt wurde. Ne, es gibt einen Fernsehfilm, den habe ich sogar zu Hause. Ja. Ich habe den ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, aber es gibt einen Film über ihren Werdegang. Ja,
genau.
Was die perfekte Underdog-Heldenreise ist.
Ja, genau.
Ist.
Ja, und wenn du das alles vergleichst und wenn du dann dir anguckst, wie so gewisse, ich sag mal, heilige Schriften entstanden sind und wie sich da was entwickelt hat und so, da gibt es schon eine gewisse Form von Parallele.
Absolut.
Und das.
Ich meine, die ganzen Superhelden, dass jetzt so die Superhelden wieder populär sind durch die Filme, ich meine, die waren ja nie wirklich unpopulär, nur jetzt ist es ja noch einer breiteren Masse. Das sind ja moderne Götter. Diese Geschichten, die man sich erzählt hat, die griechische Zeus und
ja, klar,
und ja, was anderes ist das ja nicht. Ich meine, Thor, hallo?
Ja, ne?
Also
ist sogar einer.
Genau.
Kommt ja alles vor beim Marvel Universe.
Naja. Ja, genau.
Ich glaube, wir haben schon wieder ganz schön viel geredet. Ja. Gary, wie lange sind wir denn schon wieder zugange?
Oh, schon über eine Stunde.
Schon über eine Stunde. Ja. Ich würde mal fast vorschlagen, wir kommen mal so langsam zum Ende, weil ich glaube, so.
Es war ein tolles Thema, echt.
Ich hoffe, wir haben euch irgendwie war das nicht so ganz wirres Zeug und es hat so eine gewisse Linearität gehabt oder einen Bogen auch gefunden.
Es hat so dramatischen Bogen
gehabt. Ja, ich meine, wir sind ja absichtlich so ein bisschen reingegangen, auch so zu gucken, ja, was passiert denn, was entwickelt sich denn, weil, im besten Fall, wenn wir inspiriert sind, jetzt haben wir doch nie über inspirieren, aber das haben wir schon an anderer Stelle, glaube ich, öfter mal gesagt, ne, dass wenn man inspiriert ist, also in Spirit, also vom Heiligen Geist inspiriert, da kommt das ja quasi irgendwie so her, dann hofft man ja irgendwie, dass man
ja, aber das ist
was Vernünftiges sagt.
Ganz kurz.
Nicht, dass wir von meinem Geist inspiriert sind.
Aber inspirieren, also zum Beispiel ich fühle mich unheimlich inspiriert, wenn ich zum Beispiel eine Dokumentation über Steven Spielberg sehe oder ich sehe eine Dokumentation über Robin Williams. Das sind so Leute, das sind halt auch Mentoren im weitesten Sinne, die den Weg schon gegangen sind und deren Taten, sei es jetzt die Filme oder das, was sie kreativ geleistet haben im Falle von Steven Spielberg, die ein unheimlich warmes Gefühl bei mir erzeugen. Mhm.
Wo man Lust hat, jetzt auch was zu machen.
Genau.
Und die mich im wahrsten Sinne des Wortes inspirieren. Und ich meine, nichts anderes ist jetzt zum Beispiel die Heiligenverehrung. Da sagst du guck mal, der heilige Franziskus oder was, der hat tolle Sachen gemacht. Das inspiriert mich jetzt auch, tolle Sachen
zu machen. Ja, für den einen ist es das Kreuz an der Wand, ein Bildnis eines sterbenden Mannes, der auf schlimme Art und Weise stirbt. Und für die anderen ist das aber Inspiration für die Erinnerung daran, für was dieser Mann gestorben ist. Ne? Ja. Also das ist ja
ist eine Geschichte. Ich denke, das ist eben das, was Inspirieren eigentlich ausmacht. Und das ist ja das Schöne wiederum, die Reflexion von dem, was wir dann immer gerne Gott nennen, was auch immer das heißt, findet überall statt. Es gibt nicht irgendwie nur Gott in einem Buch oder nur Gott in einer Person oder nur Gott in einer Lehre, sondern wenn man davon ausgeht, dass Gott alles ist, findet Gott immer statt.
Ja.
Überall.
Ja, absolut.
Jetzt in diesem Moment spricht auch immer zu dir.
Ja.
Und das ist ja das Abstruse, das Faszinierende auch.
Ja,
dieses Fraktale. Und nochmal, Gott ist keine Person, davon reden wir nicht. Ne? Mhm. Wir reden von was anderem.
Ja.
Aber gut.
Ja.
Ja.
In diesem Sinne,
wenn ihr uns eine positive Kritik oder ein paar Sterne bei iTunes hinterlassen wollt, dann freuen wir uns darüber. Das hilft auch, dass unser Podcast irgendwo mal bei iTunes erscheint.
Ich habe übrigens festgestellt, dass wenn man zum Beispiel bei YouTube, unser Podcast gibt es ja auch bei YouTube, wenn man da auf den Like, auf diesen Dings, ich wusste das gar nicht, dass man dann automatisch, wenn man das so verlinkt hat, dass man dann automatisch was twittert oder so. Ja, dass das, also ich hatte irgendein Video, hatte ich auf den Daumen nach oben und mit einmal bin ich, wenig später bin ich dann bei Twitter gewesen, dann stand da, weil ich habe ja mehrere Twitter-Konten, einmal das für Streter Bender Streberg, für und für Gerrit Streberg und dann stand da, Gerrit Streberg gefiel dieses Video.
Das muss aber doch eigentlich bei Twitter posten, glaube ich, oder?
Das hat sich dann gepostet, weil das ist ja alles eine...
Also könnt ihr auch machen, genau, bei YouTube könnt ihr das auch machen, bei YouTube könnt ihr uns auch Kommentare schreiben, bei YouTube könnt ihr uns auch Likes geben.
Das wird alles gelesen.
Genau, wir freuen uns da total. Ihr könnt uns bei Facebook erreichen unter Viele Wege führen nach Om, auf unserer Website Viele Wege führen nach Om. Ihr könnt unter roland@mono23.com eine E-Mail schreiben. Twitter sind wir VWFNO. Und da könnt ihr uns auch folgen, dann steht dann auch, wann wieder eine neue Folge kommt, hoffentlich die nächste, nicht erst wieder in zig Monaten, dieses Jahr sind wir richtig, richtig schlecht, wir haben auch fast ein schlechtes Gewissen, aber nur fast.
Ich habe ein schlechtes
Gewissen. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, aber gut, wir bemühen uns. Genau. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen wollt, bei Patreon, auch unter Viele Wege führen nach oben, ein paar Dollar, Euros sind es, glaube ich, inzwischen Euros, auch rüberschieben, da freuen wir uns natürlich, weil ein bisschen Geld kostet das Ganze hier ja schon.
Ja.
Sowas wie das Hosting unserer Podcasts auf so einem Server oder auch die Facebook, nicht die Facebook, die Webseite. Das sind so, ist nicht viel, aber jeder Euro hilft uns da, freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und Links gibt es natürlich wie immer auf unserer Website unter den Shownotes. Falls ihr da mal was vermisst, weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann die Shownotes mache, irgendwie, da war doch noch was und so, aber dann höre ich mir natürlich nicht immer den ganzen Podcast an, um Gottes Willen. Das wäre ja furchtbar. Ja. dann könnt ihr uns auch schreiben, sag mal, ihr wolltet euch uns doch noch irgendwas verlinken oder so, dann schreibt uns das, dann packen wir das auch in die Shownotes.
Genau, das kann man ja alles immer noch nachträglich modifizieren.
Richtig, genau. Ja gut, dann freut es uns, dass ihr uns zugehört habt.
Ja.
Und wir sagen wie immer, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste
und tschüss.